Ursicht Radio.
Schwerpunkt: Themen, Talks und Reportagen.
30 Jahre inklusives Radio. Von ABV bis Ursicht Radio. Aus dem Seminarraum des ABSV in Berlin-Grunewald in der Auerbachstraße 7. Mit dabei unter anderem Radiokollegen der ersten Stunde, zum Beispiel Michael Baumeister und Jürgen Bünte. Aber auch Schauspielerinnen und Schauspieler, wie zum Beispiel Margret Straßburger und ihr Team, Heidi Zengerle und vom RBB Medienmagazin Jörg Wagner. Außerdem der Kabarettist Arnulf Rating und die Schauspielerin Brigitte Grothum. Technik Michael Baumeister und Hans Jakobsmeier. Musik Lutz Keller. Redakteur am Mikrofon Eberhard Dietrich. Hallo.
Tja, Lutz Keller war das aus Heiligensee hier in Berlin. Ist er und seit Jahr und Tag, würde ich mal sagen, um mich nicht aufs Datum festzulegen, da macht er schon Musik. Du bist professioneller Musiker, spielst in verschiedenen Bands, in verschiedenen Formationen, hast ein eigenes Label. Lutz, wie fing's an?
Wie fing's an?
Ja.
Ach, hey.
Ja, bitte.
Ich wurde eingeschult.
Ach, nee.
Ja. Na doch.
Was war vorher? Da war doch noch was vorher.
Geduldig. Ja, das erspare ich euch. Ist schon
okay.
So lange her. Ich wurde eingeschult und ganz kurz danach, als ich in die zweite Klasse kam, da wurde vom Schulchor und, warte mal, ich glaube, ich soll das Mikro wechseln oder soll ich rüberkommen?
Und die zweiten Klassen sollten sich beteiligen an der Begrüßungsaufführung für die Einzuschulenden. Da wurde mir die Rolle eines Spatzen zuteil. So kam ich auf die Bretter, die Welt bedeuteten, die große Aula der Rehberge Grundschule im Wedding. Ich war ein Spatz, sprang hin und her und ich glaube, ich habe auch was gesungen, es könnte sein.
Und wie kam nun die Gitarre in dein Leben? Ich denke mal, wenn ich jetzt das Wort Alexander-Technik reinbringe, dann verwirre ich mehr, weil das hat mit dem Gitarrespielen gar nichts zu tun, aber es hat was mit dir zu tun.
Es hat was mit mir zu tun. Also mit der Gitarre fing es an, wie es halt so anfängt, wenn man da so die Beatles hört und Rock'n'Roll hört und sowas alles und das auch gerne selber machen möchte, aber leider keine Gitarre hat. Ja, irgendein Kumpel hat eine und zeigt einem so ein paar Griffe und dann ging es eben langsam los. Und dann irgendwann so die Einsingungsgeschenke umgerubelt sozusagen in eine eigene Gitarre. Und dann ging es halt immer weiter.
Aber warum und wie hast du denn diesen durchaus beschwerlichen Weg des Musikers beschritten und bist nicht irgendwo Bürokaufmann oder Einzelhandelskaufmann?
Haben wir so viel Zeit?
Ja, bitte. Okay. Wie kam das, dass es nun der Beruf des Musikers geworden ist?
Ich überspringe mal 12 Schuljahre. Ja?
Ja,
also dann war die Schule irgendwann zu Ende mit dem Abitur, erfolgreich und gar nicht mal so schlecht. Und ich hatte aber keine formale Musikausbildung. Ich hätte gerne Musik studiert, ging aber nicht. Und dachte mir, okay, mache ich das, was ich gut kann oder gut konnte in der Schule. Mathematik, Physik auf Lehramt. Das ging dann aber, sagen wir mal, im Strudel des Lebens ein wenig unter. Und wurde dann also abgebrochen. Und dann kamen mehrere Dinge auf einmal. Also ich brauchte wirtschaftliche Unabhängigkeit, um mir nicht vorwerfen zu lassen, dass ich da mein Studium in die Tonne getreten habe. Also Taxischein. Und ja, das ging damals noch richtig gut, kann ich niemandem mehr empfehlen. Ja? Also liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten, lasst das.
Weg vom Taxi, Uber kommt oder wer auch immer.
Ja, und also Currywurst verkaufen bringt bestimmt mehr ein. Und damals hat mich das gut ernährt, aber gleichzeitig wurde meine Freundin schwanger. Und dann kam also noch Eheschließung und Geld verdienen stand im Vordergrund, sodass die Musik, auf die ich mich eigentlich gerade richtig angefangen hatte vorzubereiten, mit Klavierunterricht, mit klassischem Gitarrenunterricht, wieder so hinten raus fiel für so ein paar Jahre. Dann habe ich es ein paar Jahre später nochmal versucht. Da war ich aber, was ich aus meiner heutigen Sicht extrem drollig finde, war ich viel zu alt für die Aufnahmeprüfung. Ja. Damals mit 26, da war ich da schon längst über die Deadline und konnte nur noch irgendwie so teilnehmen und bin durch die Aufnahmeprüfung gefallen als unterdurchschnittlich begabt. War dann ein bisschen gefrustet, bin weiter Taxi gefahren, habe mit einer Band gespielt und wurde dann weitere 20 Jahre später angesprochen, du spielst ja so schön Gitarre, kannst du nicht Unterricht geben? Ja, und so kam es dann. Mhm. Dann hatte ich einen Schüler, der sitzt da hinten links. Und dann hatte ich plötzlich noch vier Schüler.
Lasst ihn durch, er ist Arzt.
Ja, genau. Und plötzlich hatte ich noch vier Schüler von so einer Privatschule, bei der ich dann tatsächlich einen Job hatte nebenbei als Gitarrenlehrer, weil die keinen Gitarrenlehrer finden konnten. Mhm. Und das war für mich sehr aufregend, weil ich ja den Schein hatte, dass ich unbegabt bin, was ich halt 20 Jahre lang geglaubt habe. Oder fast. Und ja, seitdem hat sich's gut entwickelt und irgendwann konnte ich alle anderen
Erwerbstätigkeiten lassen. Also Lutz, weißt du übrigens, dass du hier in der Prüfung bist heute? Du darfst heute noch mal alles ablegen, also jedenfalls prüfungsmäßig. Aber erzähl uns kurz noch zwei Sachen, die interessieren mich und Sie und euch da hoffentlich auch. Wie kam es zu deinem Label? Denn du hast ja auch ein Label und ich wollte ja immer auch, so wie du wahrscheinlich, berühmt werden. Also habe ich immer ein Label gesucht. Du hättest eins gehabt. Und was hat es mit Alexander Technik? Also zwei gegensätzliche Sachen. Mach sie uns kurz und knapp klar.
Label war relativ einfach. Ich hatte ein Duo mit einer Sängerin, die du, glaube ich, kennst, Mea.
Mea kenne ich, ja.
Und wir haben eine CD aufgenommen und dann las ich in einem kleinen, hatte ich noch irgendwo rumzuliegen, so ein Handbuch für angehende Musiker, was man so machen muss, wenn man sich halbwegs professionell verhalten will. Und da hieß es halt, ja, man braucht, wenn man so eine CD hat und die will man also richtig quasi öffentlich anbieten, da muss ein Labelcode drauf sein und den bekäme man von der Gesellschaft zur, wie heißt die, GVL für Leistungsschutzrechte. Dann habe ich die angerufen, habe gesagt, Tag, bin der Lutz, ich möchte einen Labelcode. Und dann haben die gesagt, machen Sie das gewerblich? Ich meine, und Sie müssen eine Mindestauflage nachweisen. Naja, jedenfalls, also ich brauchte dafür einen Gewerbeschein. Bin also dann Reinickendorf ins Wirtschaftsamt gegangen, habe 40 D-Mark hingelegt, weil ich ja schon einen Taxibetrieb hatte, war es nämlich nur eine Gewerbeerweiterung, wie man ja sagt. Und habe also erweitert um Tonträgerherstellung, Groß- und Einzelhandel, damit ich wirklich für alles gewappnet bin, was da kommen mag. Und das hat dann gereicht, um diesen Labelcode zu bekommen. Ja, und seitdem mein Label.
Suchst du eigentlich immer noch jemand, der berühmt werden will? Ein Star? Hast du noch irgendwie Bedarf? Also ich würde mich nachher vielleicht mal zum Probesingen bei dir.
Ja, ich suche nicht aktiv, sagen wir es mal.
Nicht? Ach so, hab verstanden. Und wie war das noch gleich mit Alexander Technik? Das ist zwar jetzt ganz was anderes, aber vielleicht können wir das auch noch ganz kurz aufklären. Alexander, nicht der Große, sondern was hat es damit auf sich?
Ja, Friedrich Matthias Alexander. Also bist dir sicher, dass noch andere Gäste kommen, ja, heute und die auch noch in den zwei Stunden? Okay, ja. Also Alexander, also dieser Herr Alexander, es war ein australischer Schauspieler, und Rezitator, also so Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals war das wohl da schwer in Mode, Shakespeare zu rezitieren. Und er hatte Stimmprobleme, was natürlich damals ohne Verstärker und ohne alles ein bisschen schwierig ist. Niemand konnte ihm mehr so richtig helfen, kein Arzt, kein niemand. Und er hat dann quasi so eine Art, Verhaltensforschung an sich selbst betrieben, weil er zu dem Schluss kam, dass seine als unheilbar angesehenes Krankheitsbild eigentlich hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass er seine Stimme quasi unsachgemäß benutzt, also dass er sich selber fertig macht und seine Stimme ruiniert und dass er gar nichts nutzt, wenn er sich da irgendwelche Tinkturen in den Hals pinselt, weil das nur symptomatisch mal irgendwie dann 3 Tage hilft, aber wenn er immer weiter so macht, ruiniert er sich halt. Und daraus hat er abgeleitet ein Unterrichtskonzept, wie man ganz allgemein mit sich selber umgeht und wie man Sachen auf die Spur kommen kann, wie man sich...
Und das könnte man auch bei dir lernen. Also könnte ich, falls ich meine Stimme falsch benutze, auch noch von dir therapiert werden, um dann im Label Unterschlupf zu finden
da war schon
und
dann das doch böse noch
durchzustarten.
Also, die Alexander-Technik ist keine Therapie.
Nicht.
Das ist das böse Wort, das darf man gar nicht
nennen. Okay,
falls nicht in Deutschland, in Schweiz ist es anerkannt. Und ja, aber du kannst zu mir kommen. Aber es ist nicht auf Stimme, es geht überhaupt nicht mehr um Stimme in Alexander-Technik. Es geht ganz allgemein darum, vernünftig mit sich umzugehen und sich so ein bisschen zu erforschen.
Ja, dann haben wir das also auch noch gestreift, würde ich sagen. Wer nachher zu diesem Thema mehr von dir wissen will, der kann dich ja gerne fragen. Jetzt bist du aber erst nochmal als Musiker bitte im Einsatz. Weißt du schon, was du spielst? Vielleicht dein Lied, das du immer spielst, wenn du nicht anfangen möchtest? Weiß ich nicht. Du könntest ja schon mal rübergehen an deinen Hauptwohnsitz, an dein Hauptgesangsmikrofon.
Okay, ich verlasse dich mal hier.
Und du verlässt mich jetzt hier. Und dann würde ich sagen, noch einmal den Lutz Keller bitte. Und er kommt ja dann im Programm, im Laufe des Programms noch wieder. Keine Angst. Und zum Schluss kommt er sowieso und ganz toll. Nach dem Lutz Keller Song, den er jetzt gleich selber noch ansagen wird, dann würde ich den Michael Baumeister und den Jürgen Bünte in meine Nähe bitten. Also jetzt erst einmal viel Spaß mit Lutz Keller und seinem zweiten Song, den er selber ansagt.
Danke, danke. Immer erst hinterher klatschen, ihr wisst nicht, was euch erwartet. Aber es konnte, nein, es war ja dein Applaus, genau.
Ja.
Schon wieder selbstverliebt, das auf mich bezogen, alles Quatsch.
Ja,
war ein ganz kurzes Lied, genau.
Ich fang nie wieder mit dem ersten Lied an, es hat keinen Zweck. Ich fang nie wieder mit dem ersten Lied an, da spiel ich sowieso bloß Dreck. Die Pfoten zittern mir wie Espenlaub, der Text bleibt weg vor Schreck. Also spiel ich gleich die Nummer 2 oder zur Sicherheit die 3. Also spiel ich gleich die Nummer 2 oder zur Sicherheit die 3. Mensch, die paar Takte, die sind doch schnell vorbei. Spiel ich gleich die Nummer 9 bei Beethoven, war das doch auch ein Hit. Spiel ich gleich die Nummer 9 bei Beethoven, war das doch auch ein Hit. Und dann gleich ab in die Pause, ein Bier und ich bin richtig fit. Ja, ich fang nie wieder mit dem ersten Lied. Es hat keinen Zweck. Ich fang nie wieder mit dem ersten Lied an, da spiel ich sowieso bloß Dreck. Nur rennt nicht weg, ich spiel das erste Lied ja nicht, denn es hat auch keinen Zweck.
So, jetzt könnt ihr wieder applaudieren.
Dankeschön.
Bei einer amerikanischen Familie folgendes Bild. Sohn George in seinem Kinderzimmer hört wie immer den Hard Rock viel zu laut. Vater Jim dagegen freut sich schon seit frühester Zeit heute auf die 90,8. Eine Arbeitsgruppe des Allgemeinbildungsvereins Berlin, gegründet 1874 e.V. Tja, und wie der Streit ausgehen wird, wir wissen es noch nicht. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, Vatern wird sich wieder mal durchsetzen. Okay, er sieht's ein. Wir freuen uns mit ihm. Alle zusammen hören das ABV-Radio. Und in diesem Sinne einen wunderschönen guten Morgen. Das sagt Eva Dietrich und bei mir am Mikrofon sitzt Jürgen Bünte. Guten Morgen, Jürgen.
Ja, hallo und schönen guten Morgen auch allen zu Hause an den Lautsprecher.
Okay, Michael Jackson.
Ja, aber dich werde ich doch erst noch mal auf Herz und Nieren prüfen, lieber Eberhard. Jawohl, gestern war doch der Valentinstag. Nun, Hand aufs Herz. Hast du alle deine weiblichen Kolleginnen und allen Frauen, denen du begegnet bist, wirklich mit der gebührenden Ehrfurcht einen schönen Tag gewünscht, ihnen gar eine Blume geschenkt oder nicht?
Nun, fast kalt erwischt. Ehrfurcht immer, auch außerhalb des Valentinstages.
Freundlich? Ja, naja, müsste man sie mal fragen. Ich bin so, wie ich bin. Aber Blumen, nein, seitdem ich mal eine mit Topf zurückgeworfen bekam, habe ich nie wieder da in dieser Richtung übergeben. Nein.
Hallo, ich merke schon, du kommst also nicht immer an, lieber Ewart. Dann werden wir doch mal sehen, ob wir mit unseren Gerichten heute die weiblichen Zuhörerinnen besonders erfreuen können. Auf unserem ABV-Radio-Buffet aufgebahrt, nun grün nicht so, also aufgestellt, drei Gerichte. Unser strammer Zinnsoldat Eberhard wird ins Zinnfigurenkabinett ins Heimatmuseum Wedding gehen. Detlef Friedebold wird den Augenspezialisten Professor Kleeberger nach Augenerkrankungen fragen. Eine mehrteilige Folge von Sendungen heute, der erste Teil. Und dann gehen wir an die Basis des Allgemeinen Blindenvereins in die Bezirksgruppe Kreuzberg zu Anke Oberbeck. Und ganz zum Schluss, nanu, was steht denn hier noch? Einladung. Ja, eine Einladung an alle, die uns ihre Meinung über uns sagen sollen. Sagen Sie uns, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt und was Sie am ABV Radio Buffet noch gerne hätten.
Zum Beispiel Siebenbrücken vielleicht?
Über Siebenbrücken musst du gehen. Sieben überstehen.
Ja, so klang das damals, würde ich sagen. Es ist schon fast 30 Jahre her. Jürgen, wann war das?
Am 15. Februar 1992.
Naja, ich hoffe, man hat nicht zu doll gemerkt, dass wir alle damals doch noch ein paar Tage jünger waren und sehr elanvoll daherkamen. Am frühen Samstagmorgen, muss man sich vorstellen. Sag mal, kannst du dich noch erinnern? War das live? War das? Ich glaube, es war in der Wolterstraße, oder?
Das war in der Wolterstraße und ich wundere mich, dass ich diese Aufnahme bei mir im Archiv hatte. Denn das war ja eine Live-Aufnahme und ich weiß gar nicht, wo ich die danach, du musst die danach nochmal gesendet haben. Und dann habe ich sie wohl zu Hause aufgenommen. Ach. Also ich war jedenfalls ganz überrascht, dass ich die jetzt gefunden habe.
Ja, siehst du mal an. Und in Daisy, ja, für alle, die es nicht wissen, Daisy ist ja so ein wunderbares Programm, wo man A in MP3 die Aufnahme, die Töne hat und da kann man sich dann gut drin zurechtfinden. Navigieren nennt man das ja. Also bei Hörbücherei, Hörern und Nutzern, da ist das verbreitet. Denn da die Hörbücher sind alle als Daisy vorhanden. Baumi, du warst ja von der ersten Sendung fast dabei. Die erste Sendung hast du aus irgendeinem Grund verpasst. Kannst du dich noch erinnern, warum?
Also kurzum, ich war zwar im selben Gebäude, aber in einem anderen Studio, weil ich mit einem Freund eine Radiosendung im offenen Kanal hatte. Und die erste Sendung war, wenn ich mich richtig erinnere, eine vorproduzierte und erst die zweite Sendung war eine Live-Sendung. Und wenn ich mich da so erinnere, Thomas Schmidt saß am Mischpult, der Horst war an den Bandmaschinen, glaube ich, zum Zuspielen und ich war am CD-Spieler und am Plattenspieler. Wir hatten aber trotzdem noch zur Sicherheit auf der anderen Spulentonbandmaschine eine sogenannte Zuspielspule, wo alle Musiktitel schon drauf waren, falls ich die CD nicht richtig oder die Platte nicht richtig eingestellt habe, dass man dann auch da nochmal ziehen kann.
Ja, und da haben wir dann auch nochmal beides gleichzeitig gemacht. Nicht? Der eine hat es vom Band, von der Sicherheitstoneinspeisung sozusagen abgespielt und der andere hatte aber schon längst den Knopf gedrückt und dann kam alles beides und ein bisschen zeitversetzt. So Kleinigkeiten passierten, denn damals war ja mit Computern noch nichts zu richten. Da hatte man noch wirklich eben den Schallplattenspieler, den CD-Spieler und so weiter und so weiter. Jürgen, du bist ja schon ziemlich bald ausgestiegen. Ich weiß gar nicht mehr, warum, das weißt du sicherlich besser. Jetzt machst du aber weiterhin Sachen, du machst ja so Sachen sowieso. Du machst auch Sachen, die heißen kurz und bündig. Kannst du dich noch erinnern an den Gedanken, der damals diese Idee losgetreten hat?
Ja, sicher. Das war die Zeit, als ich hier im Vorstand des ABSV war. Da war ich ja Berichterstatter aus dem Vorstand. Und da hatte ich mir immer vorgenommen, das so ein bisschen aufzulockern und hatte eine Rubrik kurz und bündig, wo ich dann so kleine Sachen hier, wenn im Garten was dargestellt wurde oder irgendwas Neues eingerichtet wurde oder ein kleines Problem, da habe ich das unter kurz und bündig vermerkt in den Vereinsnachrichten. Und jetzt, als es darum ging, die Audiozeitung Blitz nochmal zu betreuen mit einem Beitrag, da dachte ich mir, Mensch, das nimm doch mal einfach als Rubrik, vielleicht kannst du damit was anfangen? Und das wurde freundlich aufgenommen. Und seitdem mache ich jetzt, ich glaube, schon den 53. Beitrag unter kurz und bündig, wobei das nicht immer sehr kurz und bündig ist. Manchmal sind es recht lange Sachen.
Und die laufen wir inzwischen hier bei Ursicht Radio. Ich würde mal sagen, wir können ja mal ganz kurz hören, denn inzwischen geht es nicht mehr darum, was hier im Garten gestaltet wird, sondern es geht eigentlich auch um eine Idee, die du gleichzeitig damals hattest. Du wolltest ja den Menschen so ein bisschen was an die Hand geben auf nette, unkomplizierte Weise. Wie geht's denn, wenn man mit blinden und sehbehinderten Menschen umgehen soll? Nicht so, sondern so oder so, so ähnlich hieß das, so ein bisschen didaktisch besser ausformuliert, könnte man es ja auch noch machen. Aber du hast es jetzt zum Teil auch unter kurz und bündig, diese Themenpalette einsortiert. Und ich habe hier mal so ein Beispiel.
Kurz und bündig.
Kann ich behilflich sein? Eine Frage, die viele Missverständnisse vermeiden könnte. Der weiße Langstock, eine Armbinde und oder ein Abzeichen mit den drei schwarzen Punkten auf gelbem Grund oder das Weißstockmännchen auf blauem Grund, das eigentlich korrekte Abzeichen, kennzeichnen mich als blind oder sehbehindert. Gehen mir einerseits Menschen verunsichert aus dem Weg, strecken sich andererseits hilfreiche Hände nach mir aus. Geschieht das wortlos, bin ich meinerseits verunsichert, denn Hilfe nehme ich gerne an, aber ich möchte gefragt werden und dankbar annehmen oder ablehnen. Ich bemühe mich, eine Ablehnung in verständliche Form zu kleiden, die den Helfenden nicht kränkt. Mir wird von einem blinden Mann berichtet, der an einer Bushaltestelle wartet. Ein Bus hält in einigen Metern Entfernung vor ihm. Hilfsbereit geht ein grauhaariger älterer Herr, in einer Hand eine Aktentasche, wortlos auf ihn zu, berührt seinen Arm, um ihn zum Einstieg zu führen. Doch der Blinde reagiert mit einem Schlag gegen seinen Helfer. Diesem entfällt seine Aktentasche und er verpasst selbst fast seinen Bus, während der Blinde recht herausfordernd in den Bus drängelt. Ein Schlag nicht nur gegen einen Helfer, sondern ein Schlag gegen alle von uns, die nie ohne fremde Hilfe auskommen werden.
Der Wilfried Gronau, und von dem soll ich dich übrigens herzlich grüßen, der wäre gerne heute dabei, wenn er in Berlin wäre.
Ja, der ist ja da, wo die Schweiz, Frankreich und Deutschland zusammentreffen, da wohnt er in diesem Dreiländereck. Und er war seinerzeit aber auch beim RBB hier in Berlin Nachrichtensprecher. Vielleicht kam die Stimme dem einen oder der anderen noch bekannt vor. Wilfried Gronau, und der liest die Glosse und deine Beiträge und noch vieles anderes bei uns und auch bei der Blindenzeitung. Das heißt nämlich Blitz, ne? Jetzt würde ich aber sagen, danke ich euch beiden erstmal und wir gehen fast fliegend über, weil wir gerade in der DDR waren, zu einer ehemaligen DDR-Bürgerin, echt aktive gibt es ja auch gar nicht mehr, weil die DDR ja nicht mehr da ist. Aber jetzt kommen gleich drei, die sich mit dem Thema Flucht und mit dem Thema DDR beschäftigen. Ich habe aber an dieser Stelle erstmal noch einen kleinen Einspieler, während die drei hierher kommen zu mir. Und der geht so.
Radio.
Achtung, Achtung!
Wie lauten die drei wichtigsten Buchstaben der Deutschen Demokratischen Republik? SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschland. S steht für Shop, E steht für Exquisit und D steht für Delikt.
Hier sind Margret, hier ist Anna und dann ist... Wie heißt er mal gleich? Seinen Namen, den habe ich immer nicht so parat.
Harald.
Ja, also, stell sie uns doch mal vor, stell uns dein Projekt vor. Du bist ja Schauspielerin, Regisseurin, du rezitierst, was das Zeug hält, aber deine beiden Kollegen, beziehungsweise der Kollege, die machen sowas auch, aber sie machen auch noch ganz anderes. Erzähl uns.
Straßburger Artists haben wir uns genannt. Wir haben zusammen die Regentode gemacht, als erstes Projekt, als Hörbuch. Und da die Pandemie, die Weltwelt ja immer weiter ging, habe ich das zweite Projekt gestartet und das hieß Der Flüchtling in mir wo ich also mal zurückgedacht habe, mich zurückbesonnen habe, dass ich ja tatsächlich auch ein Flüchtling bin. Und soll ich die Kurzinhaltsangabe mal machen, ja? Also die begabte Schauspielerin Tina Striezel, ich wurde mal gefragt, warum heißt die Striezel, weil die so gestriezt worden ist. Aus dem ehemaligen Ostberlin fällt eine Entscheidung, die ihr Leben total verändert. Sie will nicht mehr das Mauerblümchen sein, sie möchte endlich Grenzen überschreiten, vor allem die das Leben zu einer Fessel machen. Stillstand ist Rückstand, wird ihr Lebensmotto. Und daraus habe ich jetzt ein Hörbuch gemacht. Den Stasi-Mann spricht Harald Heinz. Und eine wunderbare, mir sehr, sehr, sehr nahestehende Freundin, die, mit der ich zusammen, also Straßburger Artists, diese Künstlerinitiative gegründet habe, singt ein Lied, vielleicht spielt der Eberhard das dann ein, weil einige vielleicht sich daran erinnern können, dass das sogar im Kindergarten schon gesungen worden ist in der ehemaligen DDR. Und diese CD, ich habe gesagt, sie ist sehr persönlich, sie ist dramatisch, sie ist aber auch satirisch und handelt natürlich weniger von den großen politischen Veränderungen, sondern vielmehr von den inneren Wandlungen, von Ängsten, die es zu überwinden gilt. Und die Stasi-Kralle verfolgt Tina Striezel erbarmungslos und das nur, weil ihr Freund Thomas einen Ausreiseantrag gestellt hat. Das kann man sich heutzutage ja kaum noch vorstellen. Wie lange wird sie es noch aushalten, in diesen Parallelwelten zu leben? Um zu überleben, findet sie in die innere Emigration, in die Liebe zur Literatur und zur Musik. Tina Striezel ist bewusst unpolitisch. Das nackte Leben steht bei ihr auf dem Spiel, von der einzig und allein ihre Mutter weiß. Und dennoch wagt sie es, dieses freie Denken, diese Mauern endlich in sich fallen zu lassen. Und bei einem Gastspiel in Köln wagt sie dann, und auch das hat autobiografische Züge, diese berühmte Flucht. Bei einer Republikflucht geschnappt zu werden, bedeutete in der DDR Gefängnisstrafe. Wie viele Jahre werden dann verschwendet sein, wenn die Flucht nicht gelingt? Wird man seinen geliebten Beruf wieder ausführen können wie bisher? Eine Verräterin, eine Republikflüchtige hat in der DDR keine Chance. Käme Tina überhaupt wieder auf die Beine? Die Flucht gelingt und Tina landet tatsächlich im Goldenen Westen. Aber dann fällt die Mauer.
Die kurze Inhaltsangabe, da ist sie aber ganz flugs dabei, uns das alles kurz und knapp und ein bisschen dramatisch auch gleich zu schildern. Harald, du bist der Stasi-Mann. Bist du denn überhaupt auch aus der DDR?
Nein, ich bin nicht aus der DDR. Ich bin ein alter Wessi und bin auch erst seit 10 Jahren in Berlin. Und ich fand das interessant, aber ich meine, die Frage ist ja, wie spielt man einen Stasi oder wie... Weil es gibt ja nicht den Stasi, sondern es gibt ja einfach nur immer, jeden ist ja ein anderer Stasi sozusagen. Und das kann man dann nur aus der Empfindung oder aus der Vorstellung herausspielen. Und ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber das kann ja dann jeder selber prüfen.
Was hast du denn versucht, für ein Stasi zu sein? Mach uns doch mal schon so ein bisschen Appetit. Warst du so der ganz krasse, ganz fiese, ganz knallharte oder eher der auch mal ein Auge zudrückt oder ein bisschen humorvoll daherkommt?
Also dein Auge zudrücken ist, glaube ich, weniger so. Nee, der hatte so verschiedene Möglichkeiten drauf. Er kann freundlich sein, er kann locken, er kann aber auch knallhart sein. Ich glaube, man muss da verschiedene Möglichkeiten suchen, was man alles machen kann oder wie man jemanden vernehmen kann, um herauszulocken oder ihn hereinzulocken, was Falsches zu sagen. Also kann man das auch mit Freundlichkeit machen, mit einer Tasse Kaffee oder nicht einer Tasse Kaffee oder mit knallharten Vorwürfen. Das kommt immer darauf an. Also das gibt der Text alles her, den wir, die Margret da erfunden oder erinnert hat.
Die Szene ist gerade nicht erfunden.
Siehste, das ist so authentisch.
Ich sage ja gerade, er erinnert hat, nicht nur erfunden.
Also er hat mich schon aus dem Theaterbus dann wieder rausgeholt, kurz vor dem sogenannten Gastspiel in Köln und hat mich dann vernommen und hat dann rausgekriegt, um zu erfahren, ob ich sozusagen von der Flucht meines Freundes gewusst habe oder nicht. Und wenn ich das hätte ausgeplaudert, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in diesem Theaterbus gelandet und wäre nicht in Köln gelandet und wäre wahrscheinlich auch nicht im Westen gelandet oder so. Ja, ja, aber es gibt noch ein paar komische Sachen.
Also jedenfalls ist ein Stück deines Lebens da zu Ton gebracht worden, auf CD gebracht worden, in ein Hörstück. Anna, was hast du bei all dem getan? Ich habe schon gehört, du bist auch dafür zuständig, dem Ganzen einen virtuellen Auftritt, also im Internet zu verpassen. Du kümmerst dich da um diese Dinge, aber schauspielerisch bist du ja auch zugange.
Ich bin tatsächlich in diesem Projekt nur kleinteilig beschäftigt, nur mit einem Lied. Aber mich und Margret verbindet Russland und russische Geschichte. Und Margret hat mich gefragt, ob ich als Russin mit ihr einen dokumentarischen Abend über die Ermordung der letzten russischen Zarenfamilien machen. Und ob wir versuchen wollen, durch originale Dokumente in russischer Sprache, die nur ich finden kann, ob wir alles, was unter den Tisch gekehrt wurde und als strengstes Staatsgeheimnis gehütet wurde, aufzudecken, zu versuchen wollen. Ja, und haben wir das gemacht, ja.
Und wir sind zwei Mörder gefunden.
Was?
Ja, zwei haben sich dann noch Jahre später zu Wort gemeldet dazu und die fanden das ganz menschlich, was sie da getan haben.
Ja, und dann haben wir zum Ausbruch der Pandemie die Idee entwickelt, eine kleine Künstlerinitiative unter dem Namen Straßburger Artists zu gründen, um wieder klarzumachen, wie wichtig die Kunst auch in den Pandemiezeiten ist. Und es gibt auch eine Instagram-Seite von uns, die ich pflege, wo wir alle unsere Aktivitäten und Mitstreiter präsentieren.
Ja, Mensch, das ist ja allerhand. Und jetzt würde ich ja gerne noch einiges über Russland befragen, weil das müssen wir an anderer Stelle, glaube ich, mal weiterhin klären. Sag uns aber schnell noch, wo du denn herkommst aus diesem großen Land.
Ich komme aus Moskau, aus der Hauptstadt.
Ja, also Moskau, Leningrad, da weiß man doch schon einiges. Margit, was die Leute, die Damen und Herren, die hier sitzen oder an den Rundfunkgeräten harren aus, das, was die sich jetzt vielleicht aber fragen, was haben die mit dem Radio zu tun, Margit? Also auf jeden Fall hast du mit dem Radio zu tun, nicht nur mit uns hier, mit Ohrsicht und vorher auch Ohrfunk und ABSV-Radio und, wie das alles hieß, sondern auch mit dem Hamburger Lokalradio und auch einer, der bei uns mittut, auch beim Hamburger Lokalradio, der sitzt ja hier unter uns, der Ralf Bergner, den kennen die Hörerinnen und Hörer garantiert auch. Also erzähl uns, wie ging das so los? In der Hörbücherei hast du auch gelesen.
In der Hörbücherei, aber frag mich jetzt bitte nicht, welche Krimis. Ich bin ganz schlecht in Krimis, aber ich habe eine inszeniert.
Ja.
Und daher ist auch sozusagen unsere Bekanntschaft entstanden mit Ralf. Als ich nochmal Theaterregie studieren wollte, habe ich gesagt, ich muss das erstmal einmal versuchen alleine, ob das mir gelingt, ob ich das kann, ob ich das möchte. Und da ich selbst eine blinde Cousine hatte, ist mir dieses Stück also schon seit frühesten Jahren eigentlich in die Hände gefallen, warte, bis es dunkel wird. Und das habe ich tatsächlich in Hamburg erst am Monsuntheater und dann am Altonaer Theater, der hat das übernommen, weil es ein großer Erfolg war, gespielt. Ich habe auch die Hauptrolle gespielt. Ich weiß nicht, ob ich danach Männlein oder Weiblein noch war, aber es war scheinbar so. Und da bin ich natürlich auf den Ralf gekommen, der Blindenverein. Bin auch mit einem blinden Pianisten aufgetreten. Thomas Steinlein müsste euch vielleicht auch bekannt sein. Und ich werde diese Vorstellung mit eurem Blindenverein wirklich nie vergessen, weil dort viele, viele Blinde saßen, die einen Blindenhund dabei hatten. Und als immer, als die Susi in höchster Lebensgefahr war, fingen diese Hunde an, da zu randalieren. Also so eine Vorstellung vergisst man sein ganzes Leben lang nicht. Und deswegen verbindet uns eigentlich nicht nur Hamburg verbindet uns. Ich bin dann, ich weiß gar nicht, ja, zu dem Studium bin ich dann nach Berlin gegangen. Und ja, und da ihr euch beide ja kennt, ist dann der Weg von Hamburg nach Berlin nicht weit. Und ich weiß gar nicht, ob es in eurem Sender dann auch gelaufen ist. Das Stück wurde dann von dir aufgezeichnet.
Ich kann es dir garantieren. Es ist auch in diesem Sender gelaufen.
So eine faule Kuh.
Und es, es ist so manches von dir gelaufen. Es ist zum Beispiel auch die, wie heißt die
gute, Regentrude.
Die Regentrude, die Luise.
Ah, ja.
Ja, die, also du bist ja eine Expertin oder Goethe. Und Bettine von Arnim und ach, was du alles so gemacht hast. Also ich erinnere mich gerade, und zwar nicht so dunkel, aber doch. Sag uns doch mal zum Schluss unseres kleinen Gesprächs, bevor Anna die Schlussmelodie hier singt. Oh, und
ich
zwar
soll jetzt keinen DDR-Witz mehr sagen.
Von der Einspielung. Sag uns doch vorher noch einen DDR-Witz. Bitte, und sag uns, wie die aktuelle Produktion heißt, die ihr ja in der Corona-Pandemie aus dem Boden ins Studio gestampft habt, die jetzt Hauptthema unseres hier Besprechens war.
Ja, der Flüchtling in mir. Es ist ja eigentlich, weil es so eine persönliche Sache war. Es geht zwar um Flucht, aber es geht eben auch um die innere Wandlung, um den inneren Fall der Mauer. Und da ich nie Witze mir merken konnte und schon gar keine erzählen konnte, habe ich eine Szene erfunden zwischen einer Putzfrau und der Tina Striezel, wohl bemerkt. Und die erzählen sich immer Witze im Treppenhaus. Und wenn ihr wollt, kann ich euch...
Ein Treppenwitz kommt jetzt von
ein
dir.
Ein Treppenwitz, ja. Mhm. Also welcher denn? Warum Walter Ulbricht einen spitzen Bart trägt? Wie sieht die Sitzung eines Politbüros in der Deutschen Demokratischen Republik aus? Oder was Honni seine Mütterchen aus dem Saal
So, müssen wir hier eine kurze Volksabstimmung machen? Ja, bitte, wer ist für 1, 2 oder 3? Alle Hände hoch.
2. 2 kam zuerst. Ja. Wie sieht eine Sitzung des Politbüros der Deutschen Demokratischen Republik aus? Erstens, Hereintragen der Mitglieder. Zweitens, Abstimmung der Herzschrittmacher. Drittens, gemeinsames Lied. Wir sind die jungen Pioniere. Viertens, Wahl des Redners für das nächste Staatsbegräbnis. Fünftens, Heraustragen der Mitglieder.
Ich stehe am verdammter Braus der Verkehr. Ich trau mich nicht drüber, nicht hin und nicht her. Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, der führt mich hinüber, er ist unser Freund.
Wer kann sich erinnern?
Da tuten die Autos, da klingelt die Bahn. Spring nicht auf den Wagen und häng dich nicht an. Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, er zeigt uns den Weg, denn er ist unser Freund.
Achtung, Achtung!
Ich hab mich verlaufen, die Stadt ist so groß. Die Mutti wird warten, wie find ich sie bloß? Der Volkspolizist, der es gut mit uns meint, der bringt mich nach Hause, er ist unser Freund. Und wenn ich mal groß bin, damit ihr es wisst, dann werde ich auch so ein Volkspolizist. Wir helfen den Menschen, ich bin mit dabei. Beschütze die Kinder als Volkspolizei.
Ja, wer kann sich erinnern?
Jo, das war doch schon mal erinnerungswert. Margit, sag uns mit deinen letzten Worten hier heute und jetzt, wie heißt das Buch und wo kriegt man es zum Beispiel?
Ich habe ja nur eine ganz kleine Auflage gemacht, weil ich habe kein eigenes Label und ich habe keinen Verlag und nichts und gar nichts, aber eine unglaublich engagierte Buchhändlerin in Berlin-Pankow, kann nur Pankow sein, eine Friederike Zöllner, die hat einige aufgekauft in der Ossietzky-Straße Nummer 10, das nennt sich buchlokal.de, ja. 400-47-3x3, würde Eberhard jetzt sagen.
So heißt die Telefonnummer, ja?
Ja.
Oder das Schloss von deinem Tresor?
Nee, Schlösser haben wir nicht, aber da sind einige zu erwerben, bis jetzt.
Okay, vielleicht hast du ja auch noch eine da, falls gleich einer spontan sagt, hier.
Nee, also, nee? Die sind alle in den letzten paar wenigen Auftritten, die ich nachgeholt habe, während der Pandemie, August, September,
spricht
tatsächlich
ja unbedingt fürs Produkt, ja.
Ich habe dir aber einen Stick mitgebracht.
Wunderbar. Gut, ich danke dir. Demnächst auch bei uns in Auszügen auf jeden Fall in der Sendung Hörzeit. Und die ist immer sonntags um 14.05 Uhr und montags um 11 Uhr am Vormittag. Also für alle, die montags putzen wollen und in Ruhe ein Hörspiel hören, also ist das die richtige Sendung. Da kommt dann auch wie hieß es nochmal?
Der Flüchtling in mir.
Ja, okay, der Flüchtling in dir heißt es. Okay, ich verstehe. Gut, ich danke euch dreien und ich würde mich sehr freuen, wenn jetzt Lutz nochmal an sein Instrument fest und aus dem Instrument Töne lockt und wir uns an dem dann erfreuen dürfen, an dem Tongewirr, na bestimmt nicht Gewirr, sondern an der Tonfolge, die da kommt. Lutz, was kommt jetzt für ein Lied?
Jetzt kommt ein Instrumentaltitel, den Der heißt eigentlich 20 Jahre, aber die muss ich ja für euch heute hier umtitulieren, wa? Auf 30 Jahre.
30, wir können gerne
10 Klaus, gibst du das frei? Darf das für heute mal passieren? Okay.
Habst du den Eindruck, wir liegen ganz gut in der Zeit. Noch haben wir nicht gottschalkmäßig überzogen, aber das kann ja noch werden. Auf jeden Fall habe ich mir sagen lassen, ist Brigitte Grotum, die zum Ende unseres kleinen Treffens hier noch zu mir nach vorne kommen wird und auch was vortragen wird. Sie ist da. Hallo, willkommen. Und es wird auch noch Arnulf Rating erwartet. Jetzt würde ich aber erst einmal Heidi Zengerle zu mir bitten. Die ist eine der Station Voices, wie man es so schön neudeutsch nennt, gemeinsam mit ihrem Kollegen, der Radiokollege von mir ist, aber auf vielen Privatsendern eher zu hören ist, dem Ralf Hohn hat sie diese Aufgabe übernommen. Jetzt ist sie schon bei mir, aber ich spiele die Jingle-Beispiele ein, damit wir uns vorstellen können, wie klingt die Stimme im Radio. Und jetzt kommt sie dann auch gleich hier live in der kleinen Talkshow.
Der Klang der Inklusion. Ohrsicht Radio.
Ohrsicht Radio. So klingt Inklusion.
Ja, das war eben der Ralf und davor hatten wir die Heidi. Heidi, kannst du dich noch erinnern, als wir das aufgenommen haben, hattest du da so eine Vorstellung, dass es ungefähr so werden konnte? Denn ich glaube, jetzt hörst du wahrscheinlich zum ersten Mal oder zum fast ersten Mal, was daraus geworden ist.
Oh nein, also ich habe es ja dann schon später gehört. Ich erinnere mich noch sehr genau, das war nebenan im Studio, haben wir das aufgenommen. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Oh, das will ich doch mal gehofft haben. Ja. Das ist ja immer die Grundsache. Deswegen sind wir ja auch zusammen, um zu informieren, zu unterhalten. Aber es soll ja Ihnen und euch da draußen oder hier im Raum, denn wenn Sie es dann hören, Spaß machen. Uns, die was machen, soll es ja aber doch bitte auch Spaß machen. Und wir brauchen ja auch immer Menschen, denen es Spaß macht, die da mitmachen wollen. Heidi, du bist ja hauptsächlich Dozentin, Schauspielerin, Sprecherin. Zum Beispiel ist das Piccolo-Theater in Cottbus aufzurufen. Geht's denn da schon wieder mit dir und deiner Arbeit los oder ist da immer noch Corona-Chefredakteur?
Nein, zum Glück nicht. Also so wie überall jetzt hat es begonnen und es ist schon ganz viel passiert. Die Spielzeit hat begonnen, die Vorstellungen laufen und auch für mich geht es jetzt gleich demnächst weiter. Wie in jedem Jahr spiele ich im November die Brüder Löwenherz. Zum Glück, letztes Jahr war genau vor meiner ersten Vorstellung der zweite Lockdown und ich habe leider die Vorstellung ungespielt wieder abbauen müssen, die Bühne. Aber in diesem Jahr wird es klappen und parallel dazu probiere ich noch mit Kollegen ein Stück, wo ich selber die Regie geführt habe und die Voraufführung passierte dieses Jahr im April. Konnte natürlich dann noch nicht laufen, aber jetzt wird dann die Premiere ganz offiziell am 9. November sein.
So, und wenn ich sagte, du bist Dozentin, dann ist das wo und was kann man da von dir lernen?
Also ich habe regelmäßige Lehraufträge an der Euroakademie in Berlin. Dort mache ich gemeinsam mit einem Kollegen in jedem dritten Semester mit den Studenten gemeinsam eine Theaterproduktion und ich habe auch Lehraufträge an der Filmuniversität in Babelsberg.
Also man kann von dir einiges lernen und ja, also jetzt will ich aber mal sehen, ob du dich noch erinnern kannst, wie das damals mit unserer Begegnung losgeht. Nicht, dass wir uns jetzt hier ins Private ergießen wollen, sondern du kamst ja in die Hörbücherei und wolltest Bücher aufsprechen. War das so?
Ich glaube, ja, das war genau so. Und Eberhard, ich habe mich vorbereitet. Ich habe nachgeschaut in meinen Kalendern, die ich aufhebe und die ein bisschen so wie Tagebücher sind.
Da kommt die Dozentin durch, ja, die bereiten sich vor.
Genau, die bereiten sich vor. Es war der 26. März 2013. Und ich hatte schon wirklich einige Telefonate hinter mir, um dich mal ans Telefon zu bekommen. Das begann schon 2012. Und ich hole mal jetzt nicht so weit aus, wieso ich da überhaupt drauf gekommen bin, mich an die Blindenhörbücherei zu wenden. Also ich hatte es dann geschafft und wir hatten einen Termin ausgemacht, eben für den 26. März 2013. Und du hattest gesagt, bring mal ein paar Texte mit. Und dann wirst du was lesen und dann lernen wir uns kennen und dann werden wir weitersehen.
Ja, meine alte Taktik, das darf ich dazu einwerfen, die war ja immer die, ich habe einen Text, einen Standardtext, einen frischen Text, wo man sagt, ja, das könnte zu der oder dem passen. Und dann sollte auch jeder seine Art Lieblingstexte oder sowas mitbringen. Ne? Und das war bei dir Löwenherz, denke ich.
Tatsächlich, ja, es war Löwenherz, die Brüder Löwenherz, also das ist mein Solostück, was ich mittlerweile schon seit 23 Jahren spiele und sehr, sehr gerne spiele und ich habe so gedacht, den Text nehme ich jetzt mal mit und irgendwann, ja, war es dann soweit und dann meinte Eberhard so, jetzt stell mir doch mal den Text vor, den du mitgebracht hast. Und ich habe dann begonnen und dann habe ich aber irgendwann den Text weggelegt, weil ich ihn ja auswendig kann. Und dann habe ich geredet und erzählt und erzählt und erzählt und es wurde immer stiller. Und ich dachte, warum sagt er denn jetzt gar nichts mehr? Und dann, ja, irgendwann habe ich aufgehört und dann war immer noch stille, aber ich glaube nicht, weil es so...
Also ich war nicht unter den Tisch gerutscht.
Nee.
Also ich war nicht unter den Tisch gerutscht oder rausgegangen, sondern es war einfach so, dass ich doch schier beeindruckt war. Ich kannte ja Astrid Lindgren, wie wir alle, aber von der Seite kannte ich sie irgendwie nicht. Das Thema war immer außen vor geblieben. Da war immer Kalle Blomqvist oder da waren alle anderen, die man so kennt, von Pippi Langstrumpf bis Carlsson vom Dach. Aber Löwenherz hatte man mir irgendwie immer verschwiegen. War ich nicht drauf gekommen. Willst du es uns einfach mal ausdrucksweise vortragen oder bist du darauf jetzt nicht vorbereitet?
Na klar, bin ich vorbereitet.
Du bist vorbereitet?
Naja. Ja, ich muss es ja auch dann gleich wieder Anfang November spielen. Und so ein bisschen mein Trick, wie ich das so übers Jahr immer frisch halte, ist, dass ich mich in den ungewöhnlichsten Situationen mir einfach den Text ranhole und anfange, den für mich selber so zu rezitieren. Und deshalb bleibt er frisch und deshalb kann ich das jetzt auch gleich tun und nur einmal ganz kurz den Anfang. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte meines Bruders Jonathan. Jonathan Löwenherz. Es ist eine unglaubliche Geschichte, fast schon ein Märchen. Aber es ist alles wirklich wahr, auch wenn das nur Jonathan und ich wissen. Am Anfang hieß Jonathan nicht Löwenherz, sondern Löwe, wie die ganze Familie. Meine Mutter Siggi Löwe, mein Bruder Jonathan und ich, Karl Löwe. Aber jetzt will ich euch erzählen, wie es kam, dass aus Jonathan Löwe Jonathan Löwenherz wurde.
So ging's los, ja. Aber damals hast du noch viel, viel weiter gelesen, denn ich wollte viel, viel mehr hören. Ja, aber wir werden hier noch weitere Worte aus deinem Schaffen hören. Du hast ja dann auch eingelesen, weiterhin für die Berliner Blindenhörbücherei. Und da haben wir auch hier im Radiostudio für die Hörbücherei produziert beide. Das werden wir auch noch hören. Aber bevor das passiert, sag mir doch noch, was jetzt bei dir alles so losgeht. Also Piccolo haben wir schon angesprochen, das geht im November los. Viel verbindet dich ja auch mit Hiddensee. Da wird jetzt wahrscheinlich eher nicht Saison sein. Was war da und was wird da mit Hiddensee? Oder was wird sonst noch so mit deinen Auftritten? Du spielst ja auch oft Borigen und Land auf, Land ab.
Ja, also einiges passiert jetzt in den nächsten 2 Wochen. Probiere ich in einem Projekt, was schon eine Zeit lang jetzt läuft. Dazu haben wir im Mai diesen Jahres ein Hörspiel aufgenommen. Und dieses wird im Rahmen einer Installation Premiere haben auf dem Festival der Dinge, was von der Schaubude initiiert ist. Und das wird auch im November sein. Also es geht Schlag auf Schlag, dann gleich am 10. November. Und ja, Hiddensee, da bin ich jedes Jahr, mehrmals im Jahr. Jetzt, du hast natürlich recht, im Moment, die Saison geht da gerade zu Ende. Ende Oktober wird es dann nur wirklich ruhiger auf der Insel. Aber den letzten Besuch, den hatte ich jetzt gerade erst im September und ich mache Lesungen auf der Insel Hiddensee. Mit einer befreundeten Kollegin, die selber Bücher über Hiddensee schreibt. Und dort auf der Insel lesen wir, aber auch natürlich in Berlin und überall, wohin wir eingeladen werden.
Ja, es ist immer wieder verblüffend oder immer wieder verblüfft zu bemerken, wie doll denn doch die Verbindungen zwischen Berlin und Hiddensee sind. Die große Stadt Berlin, das kleine Hiddensee, eine ganz andere Welt. Und es gibt ja auch in Berlin sozusagen einen Restaurationsableger eines dort sehr einschlägigen Lokals auf Hiddensee, dem Wieseneck dort. Ne? Das mögen wir ja auch unbedingt beide, muss ich sagen.
Ja, das stimmt.
Ja, dann wollen wir nicht weiter über private Dinge zu sehr reden, sondern wir wollen ja jetzt einfach nochmal hören, vielleicht, du kannst dich erinnern, die Lesung im Keller, es war Winter, es war kalt und außerhalb des Studios, die Kellerräume waren nicht beheizt. Das Buch heißt und hieß »Die Ärztin von Rügen«. Vielleicht kannst du dich auch noch an folgende Szene erinnern. Das Hörbuch ist ja natürlich ein langes Stück. Ich glaube, es hat so um die 5 bis 7 Stunden. Und wir haben dann eine geraume Zeit zugebracht. Hier hören wir mal einen kurzen Ausschnitt.
Das war gewiss nicht meine letzte Eisenbahnfahrt. An den Geruch werde ich mich trotzdem nicht gewöhnen, aber ich habe es mir lauter vorgestellt. Wären das Zischen und Fauchen nicht, man würde einen ankommenden Zug kaum bemerken. Faszinierend, nicht wahr? Vor allem, wenn Sie den Lärm eines Automobils oder gar eines Autobusses dagegen halten. Wo wir gerade von Lärm sprechen, begann Anne, als sie an dem kleinen Empfangsgebäude vorbeispazierten, das noch nicht ganz fertiggestellt war. Ich hörte, in Selin wird eine prächtige Allee gebaut. Auch neue Häuser soll es geben, sagte mein Vater. Eine Menge Unruhe für die Sommergäste. Ja, das stimmt. Der Ort wird sein Gesicht in den nächsten Jahren ebenso verändern wie Binz das seine. Er wollte noch etwas sagen, doch da hörten sie hinter sich den spitzen Schrei einer Frau. Dann brüllte ein Mann, »Tut doch etwas!« Und in der nächsten Sekunde hallte ein dumpfer Knall über das Bahnhofsgelände. Sie wirbelten herum. Anne konnte nicht begreifen, was sie sah. Vogel dagegen reagierte sofort und rannte los. »Kommen Sie mit!« rief er. »Kann sein, dass ich Sie brauche!« Sie packte ihren Rock mit beiden Händen und stürzte hinter ihm her. Nur gut, dass sie sich nicht für das enge blaue Kleid entschieden hatte. Schon die Schuhe mit den ungewohnten, höheren Absätzen waren ihr in diesem Moment lästig. Auch andere Männer beeilten sich, zu der Stelle zu laufen, an der der Weichensteller gerade eben noch dem Lokführer gewunken hatte. An eben dieser Stelle lag die geschmückte Lokomotive nun auf der Seite. Gütiger Himmel, dachte Anne, wie konnte ein so schweres Gefährt einfach umkippen? Wenn es den Arbeiter nur nicht unter sich begraben hatte, dann wäre er tot, daran konnte niemand, der klar bei Verstand war, zweifeln. Und einen hässlichen Anblick gäbe es auch. Sie hatte große Angst, dass es den Mann wirklich erwischt hatte. Doch sie zögerte nicht einen Wimpernschlag, Vogel zur Unfallstelle zu folgen.
Etwa 150 Jahre führte uns das zurück auf die Insel, nicht Hiddensee, sondern
Rügen.
Rügen, genau, da war ich erst im letzten Sommer, waren wir da und sind auch in Selin gewesen. Wir haben noch den Roland, den Rasenden, ja. Den haben wir erlebt. Und im Grunde genommen, damals wurde das Gleisbett gelegt. Ne?
So ist es, genau, dafür.
Das war eindrucksvoll, das war ein kleiner Rückblick. Hast du noch irgendwas mit Radio demnächst am Hut? Hast du da Pläne mal irgendwo, hat man dich schon mal gefragt, hier, mach doch mal bei Radio XY oder irgendwo was mit? Oder wie ist es mit deiner Medienpräsenz?
Ja, in der Vergangenheit habe ich auch schon andere Beiträge fürs Radio gemacht, aber meistens war ich dann bei dir. Vielleicht hast du ja wieder was parat.
Oh, aber mal gucken.
Du hast mich ja schon viel begleitet und hast ja viele Dinge wie Inszenierungen und auch Lesungen begleitet mit dem Radio.
Sicherlich treffen wir uns auch wieder mal hier bei uns im Radio, aber im Film warst du doch auch schon, ne? Du hast doch auch schon Dokumentarfilme gemacht oder Filme.
Ja, ich bin hauptsächlich im Theater zu erleben, aber ab und zu auch im Film.
Dann würde ich sagen, ich danke dir sehr dafür, dass du hier warst. Ich glaube, wir treffen uns immer wieder. Und jetzt würde ich erst einmal gucken, ob einer aus der Medienbranche hier ist. Ist der Jörg eigentlich hier?
Ja,
ja. Ja, der Jörg ist da. Ja, ja, dann könntet ihr ja vielleicht beide, vielleicht mit einem donnernden Applaus garniert, die Plätze tauschen.
Das machen wir.
So hat es gut gedonnert. Jörg, jetzt muss ich erst mal fragen, du kennst dich ja mit Blinden und Sehbehinderten so ein bisschen aus. Ist dir Audiodeskription schon mal begegnet?
Ja.
Ist dir schon begegnet? Dann beschreib dich doch mal selber für die Hörerinnen und Hörer im Radio.
Also mir ist es deswegen begegnet natürlich, weil ich darüber berichtet habe, weil die ARD und auch das ZDF ja stärker immer wieder versuchen, Filme zu übersetzen quasi. Wie würde ich mich beschreiben? Erstmal mit Raumhall. Irgendwie ist hier die 400 Hertz sehr stark resonierend, fast in schwarz gekleidet. Das ist so ein bisschen die Senderfarbe gewesen, schwarz und orange. Die wird jetzt verändert. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass man ein Markenzeichen verändert, aber es gibt immer den Drang, sich aufzuhübschen. Ich meine, selbst Sehbehinderte und Blinde ziehen ja nicht immer dieselben Klamotten an. Ne? Und insofern gibt es also auch beim Radio, obwohl es ja ein nur akustisches Medium ist, das Bedürfnis, sich auch mal zu verändern. Aber ich bin total schwarz, habe eine Mütze auf, da ist ein Voltmeter drauf, so ein Anzeigeinstrument für Radioleute, damit sie wissen, dass sie auch richtig ausgesteuert sind und nicht hier mit dem Raum resonieren. Das ist schon klar. Dann habe ich ein... habe ich graue Hosen an und schwarze Turnschuhe und bin eigentlich so, mein Kollege, der mit mir immer moderiert, sagt, ich bin das lebende Radiomaskottchen. Ich pflege das ein bisschen, habe das früher nicht gemacht, aber selbst die Kollegen, ich komme aus dem Osten, die tatsächlich vom SFB zu uns kamen, waren immer im Studio, obwohl das keiner sieht, ne? Immer toll angezogen. Und einer nach mir moderierte immer mit Mütze und ich fand das affig. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, das nur ganz kurz, dass man natürlich im Radio eine Rolle ist. Man ist nicht privat und das hilft in der Tat immer zu verstehen, dass man dienstlich ist und alles andere auch seine eigene politische Meinung ausblendet. Also ist es für mich ein Hilfsmittel und nicht ein ich sag mal, der Eitelkeit geschuldet.
Also eigentlich könnte ja die Mütze auch dazu beitragen, den Raum halt zu dämmen. Also zumindest
du meinst,
einen kleinen
Kopf
Beitrag.
Ein bisschen hohl ist, oder was?
Nein, das meinte ich nur, weiß Gott, nicht. Aber wir wissen noch gar nicht alle, dass du, also Jörg Wagner.
Ach so, ja. Das wäre die Audiodeskription.
Medienwagner bist. Ja. Und Audiodeskription habe ich nur gefragt. Ich habe vorhin nämlich gefragt, ist denn der Jörg Wagner schon da? Ja, ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Hat der lange Haare? Sag ich, bestimmt hat der lange Haare.
Ich hatte mal lange Haare, ja. Allerdings, ich war, hier ist das Wort schon oft gefallen, DDR. Ich war in der DDR beim Militär und da musste man sich die Haare abschneiden, anders als in Holland, glaube ich, wo man da mit seiner Matte rumlaufen darf. Mhm. Und danach fand ich das gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja so die Jugendphase, wo man denkt, man muss den Pop-Idolen nacheifern und ich hatte schulterlanges Haar. Und ich fand das dann plötzlich toll, also dass man sich nicht mehr täglich die Haare waschen muss, dass das nicht im Haar, im Gesicht rumhängt und so weiter und so fort. Und beim Moderieren, in der Tat, wenn man zu dicht am Mikrofon ist, stört das Haar auch gelegentlich, dann raschelt es und so. Das fand ich alles sehr befreiend.
Mhm. So, aber jetzt ein bisschen mehr zu deiner Vergangenheit. DDR, wir haben ja heute sehr viel DDR-Einflüsse, ist ja auch gar nicht falsch.
Ja, wir sind ja kurz nach dem 7. Oktober, ne?
Ja, das dürfen wir ja dann auch so sein und wir dürfen das ja auch
einmal... Ich hatte schon den Verdacht, dass das ABV, da hieß es ja damals Radio, sich deswegen extra gegründet hat, um die untergehende DDR irgendwie dann vielleicht...
Nee, es war aber quasi nach einer Veranstaltung, wenn du mich quasi schon fast fragst, die war zum ersten Jahrestag der Vereinigung, der 3. Oktober, da hatten wir einen Sternlauf geplant, da wollten wir mal so zeigen, was wir alles so drauf haben, vom Alexanderplatz, so ist richtig, vom Hermannplatz und noch einem weiteren, vom Breitscheidplatz, sind wir sozusagen als Sternläufer los und wollten uns alle am Reichstag treffen und sozusagen eine Blindenkundgebung da stattfinden lassen. Und da haben wir das ein oder andere Interview geben dürfen. Damals gab es dieses Radio noch nicht und haben das eine gesagt und was ganz anderes kam teilweise jedenfalls raus. Und da haben wir gesagt, nee, also sag mal, wollen wir das nicht mal künftig selber machen? Da kommt vielleicht doch. Und wir üben so fleißig, bis wir es richtig können und so. Das war so mit der Anstoß. Da haben wir es quasi... Kurz danach haben wir es dann gegründet und dann ging es los mit dem ABV, so heißt quasi der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein. Heute ist das ganz normal. Das S ist dazugekommen, weil die Sehbehinderten quasi in die Arme der Blinden mit aufgenommen wurden, in den Verein und inzwischen ist das selbstverständlich. Und Inklusion war damals auch noch nicht erfunden, aber jetzt gibt es die ja und deshalb ist auch Inklusion inzwischen mit in unserem Banner verwoben. So, haben wir das geklärt, aber du warst ja schon bei DT64 dabei. Kann das sein, oder?
Ja. Ich bin schon ziemlich alt. Das ist immer wieder erschreckend, weil wenn man daraufhin angesprochen wird, muss man einfach sagen, dass das Radio 1964 gegründet wurde und dass ich das damals sogar schon gehört habe, obwohl ich relativ klein war. Aber vielleicht noch zur Erklärung. DT64 steht für Deutschlandtreffen 1964. Das war der letzte Versuch, die Jugend aus beiden Ländern, nämlich Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik, irgendwie ja, dazu zu bewegen, Impulsgeber zu sein, oh, hier poppt's, Impulsgeber zu sein für eine mögliche Wiedervereinigung oder Konföderation, wie es damals hieß, obwohl es schon die Mauer gab 1961, also die aus der DDR-Perspektive hochgezogene Staatsgrenze, den antifaschistischen Schutzwall. Aber man hatte politisch noch nicht die Vereinigung völlig abgeschrieben. Und dieses Festival wurde von einem Festivalradio begleitet, das hieß damals Sonderstudio, DT64 als Abkürzung für Deutschlandtreffen 64. Und daraus entwickelte sich dann Wochen später ein regelmäßiges Jugendprogramm im Berliner Rundfunk, das sich dann infolge der, ich sag mal, auch des allgemeinen Trends für junge Leute, auch mehr als nur 3,5 Stunden anzubieten pro Tag, sich dann zum 20-Stunden-Radio 1987 und dann 1990 zum 24-Stunden-Radio entwickelte und im Zuge der politischen Ereignisse der Vereinigung dann abgewickelt werden sollte, also nicht mehr senden durfte. Aber der Mitteldeutsche Rundfunk hatte dann nach dem Kampf der Hörerinnen und Hörer beschlossen, das Programm fortzuführen. Jetzt heißt es MDR Sputnik oder auch schon damals wurde es umbenannt und existiert noch heute, aber es hat mit dem damaligen Programmformat überhaupt nichts mehr zu tun.
Ja, und wenn ich aus Westsicht da ergänzen darf, auf der anderen Seite der Mauer, da gab es ja dann den RIAS Treffpunkt und den hast du vielleicht auch mal hin und wieder gehört und dann gab es ja, SF Beat auf Westseite, das war alles auch so Radio parallel. Luxemburg. Radio Luxemburg von der Ferne auf Mittelwelle wurde auch noch eingefangen. Auf Kurzwelle auch. Ich habe es immer auf Mittelwelle unter der Bettdecke gehört, ja. Mensch, ja, das war so bei euch und nun bist du seit Jahr und Tag das Medienmagazin des RBB und des Inforadios des RBB, also Radio 1 und Inforadio, die beide bringen deine Sendung jeden Samstag um 18 Uhr, kurz nach den Nachrichten jedenfalls, bis 19 Uhr und dann gibt es im Inforadio noch eine Zusammenfassung am Sonntag, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Hm. Und ja, wie kann man ein Leben lang über Medien berichten? Bleibt einem da nicht mal irgendwie das Thema aus? Gibt es da jede Woche neu so viel zu berichten, dass es eine ganze Stunde füllt?
Nein, das ist leider nicht so. Aber dadurch, dass wir sowieso in Zyklen denken, zum Beispiel habe ich dich interviewt, als du mit dem Radio 7 Jahre alt wurdest. Du erinnerst dich, am 4. Oktober 1998 im Medienmagazin zu hören gewesen.
Ist schon wieder einer vorbereitet, ist ja nicht so.
Nicht so, nee, genau. Das habe ich natürlich abrufbereit, ja. Das ist ja klar. Ja. Ich weiß nicht, seid ihr das Inklusionsradio, seid ihr auch das Improvisationsradio? Ich habe einen USB-Stick mit, vielleicht kann man ganz kurz den Anfang einspielen. Geht das durch Zufall?
Nee, das geht so schnell jetzt jedenfalls
nicht. Aber vielleicht in der Radiopräsentation.
Das machen wir.
Kann man das dann einfügen? Das geht dann das ganz normal dann los, klar, mit eurem Jingle, der mich damals komischerweise an Radio 100 erinnert hat, weil der so schön gesungen war. Das war eigentlich eher nicht so üblich. Mhm. Ja, du erinnerst dich vielleicht noch, das ABSV Radio.
Ja,
so.
Den habe ich selbst gesungen.
Ach, das warst du. Ja, toll. Das können wir dann an dieser Stelle jetzt hier mal einkleben. So, zack.
Radio. Samstag ab 9 läuft die Show aus dem Studio Grunewald auf 90,8 ABSV Radio.
Morgen vor exakt 7 Jahren, am 5. Oktober 1991, ging es zum ersten Mal im Berliner Kabel auf Sendung. Anlass für mich einmal, die Studios zu besuchen im Grunewald.
Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Grunewald. Wir klangen da alle jünger und wie gesagt, wir waren da 7 Jahre alt, also du zumindest. Und seitdem mache ich tatsächlich wöchentlich dieses Medienmagazin. Und habe auch mich ständig meiner Mutter gegenüber verteidigen müssen dafür, weil die sagte, Junge, du musst dich doch mal entwickeln, du musst doch mal Chefredakteur werden oder Intendant.
Ja, richtig.
Und
ja,
dann habe ich aber gesagt, das Problem ist, dass wenn man Chefredakteur wird oder Intendant, dass man dann nicht mehr Journalismus macht, sondern ihn verwaltet. Und das hatte ich mal als Chef vom Dienst erleben dürfen, wie das ist, wenn man da den ganzen Tag sitzt und sagt, oh, wir haben ein Sendeloch, wer geht jetzt mal wohin und macht daraus aus dem schönen Sendeloch ein richtig schönes Thema. Und dann meldete sich keiner und dann duckten alle weg. Und dann musste man also die Leute gerade auch dazu animieren, dieses Sendeloch zu füllen. Also es sind ja täglich, Sie müssen sich das so vorstellen, wie auf so einem Fließband. Das Radio läuft 24 Stunden hintereinander weg und da gibt es dann so Musik und Wort. Ne? Die Musik ist meist da, weil die ist im Archiv und Leute gestalten aus den Archivbändern dann oder aus den Archivdateien mittlerweile Musikprogramme. Aber dann gibt es ja auch das Bedürfnis, sich thematisch der Aktualität anzupassen. Und ich fand das immer sehr anstrengend und ich hatte immer die besten Ideen, durfte aber nicht selber los. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das mache ich nicht. Ich bleibe Fachjournalist und werde dieses Thema bis zu meinem Tod beackern, weil es hat was mit mir zu tun. Ich bin also tatsächlich auch so wie du mit der Bettdecke und dem Radio groß geworden und habe, wenn ich früh morgens aufwache, immer noch wieder neue Ideen, wie man so eine Sendung interessant machen kann.
Ja, und inwieweit kannst du denn das alles selber so machen, wie du es gerne würdest? Oder wer redet dir da noch rein? Redet dir da noch einer rein?
Also es gab in den letzten 30 Jahren vielleicht 3 Versuche, reinzureden. Aber das waren jetzt, das muss man sich ein bisschen so vorstellen, dass da nicht jemand kommt und sagt, mach doch mal, sondern wir hätten da einen Vorschlag für einen Gesprächspartner zu dem und dem Thema. Dann prüfe ich das. Manchmal sind das auch wirklich gute Vorschläge. Manchmal wittert man da die Beeinflussung, weil da Interessen dahinter stehen, dass möglicherweise derjenige, der den Tipp gegeben hat, einer Partei sehr nahe steht, ne? Und dass der versucht, seine eigenen Genossen oder wie auch immer da mit hineinzubringen. Aber da bin ich ziemlich resistent, muss ich ehrlich sagen. Und das weiß auch die Geschäftsführung mittlerweile. Seitdem Stefan Niggemeier mal, der schreibt dieses Medienportal übermedien.de, mal geschrieben hat, dass Wagner keine PR macht, hat mich dann die Chefredakteurin begrüßt mit den Worten, ach ja, Herr Wagner, Sie kommen ja jetzt zum Interview für die Medienanalyse. Ich weiß, Sie machen keine PR, aber trotzdem, ich habe nichts Schlechtes zu berichten. Unsere Sender stehen alle wunderbar da. Das ist die Medienanalyse, da werden immer die Radioquoten quasi veröffentlicht. Und da habe ich gesagt, na, ich habe schon ein paar kritische Fragen, weil Fritz ist ja viel zu alt. Fritz ist ja nicht mehr das Jugendprogramm. Das ist 28 bis 35 Jahre alt in der Hörerschaft. Das ist ja kein Jugendprogramm mehr. Ah, ja, so, aber dann hat sie jetzt nicht gesagt, wir brechen das Interview ab, weil es ja was ist, was man noch verbessern könnte, was in den Augen der Geschäftsleitung möglicherweise als Fehler gilt, sondern sie lassen es zu. Und mittlerweile begreifen sie, dass Journalismus, den man mit dem Maßstab an andere Unternehmen anlegt, also zum Beispiel, wenn Lidl seine Kassiererin nicht richtig behandelt zum Beispiel, dann muss man auch mal über den RBB reden dürfen, wo etwas nicht klappt. Also Journalismus mit 2 Maßstäben gibt es nicht und das ist mittlerweile derart verankert, dass da auch keiner versucht, mich irgendwie zu beeinflussen.
Ja Mensch, das ist doch gut, wenn du da so deinen Platz hast, den du gar nicht mehr groß verteidigen musst. Der Name Jörg Wagner, Medienwagner, das Medienmagazin mit Jörg Wagner, das ist ja nun auch eine feste Hausnummer. Das kann man ja so sagen. Wer 30 Jahre das nicht geschafft haben sollte, da eine feste Institution zu werden, also der muss ja was falsch gemacht haben und du garantiert nicht. Aber nun sag mir doch mal als altem Radiomacher und du bist auch so einer, hat denn Radio überhaupt noch einen Sinn, eine Zukunft? Alle Influencer, die irgendwo auftreten und auftrumpfen, die können ja mit wahnsinnigen Klickzahlen preisen und sagen, Mensch, bei mir sind alle dabei, wenn ich meine Haare bloß einmal vor der Kamera schüttle. Ich muss gar nichts sagen. Und hat denn so ein Radio eigentlich noch eine Zukunft? Wenn ja, welche?
Also wenn du die Klickzahlen und Quoten quasi schon ansprichst, was nicht der alleinige Grund ist, um Radio zu machen, aber Radio ist immer noch ein Massenmedium. Das denken viele nicht, aber wir können es mit den YouTubern völlig aufnehmen. Also diese kleine bescheidene Sendung, die ich mache, füllt ein Olympiastadion, manchmal sogar 2, je nachdem, welches Jahr man sich anguckt. Also das schwankt natürlich auch nach Jahreszeit. Oder auch in der Pandemie, da steigen die Radioquoten natürlich eher an, als dann, wenn man einen tollen Sommer hat, wo man eigentlich lieber am Badesee liegt. Das sind also Olympiastadien, nur für die, die es nicht wissen, hat so, glaube ich, 75.000 Plätze. Und das kriegt man zum Beispiel mit Podcasts überhaupt nicht. Wer glaubt, also jetzt als Alternative zum Radio hören, dass Podcasts das Massenmedium sind zurzeit, den muss ich leider enttäuschen. Es gibt natürlich Jan Böhmermann mit seinem Podcast, der war lange Zeit auf Platz 1 bei Spotify. Sicherlich knapp 1 Million, so schätze ich mal Pi mal Daumen. Aber das sind Ausnahmen. Alles andere ist im Tausenderbereich. Und da kann man sich schon immer wieder selbst motivieren und sagen, Radio first oder Radio first, was viele leider in meinem Umfeld nicht gerne hören, weil ich sage, nein, warum soll ich denn den schönen Radio-Content vorher online verschenken quasi, damit die Leute nicht mehr Radio hören? Warum? Radio ist ein Live-Medium. Die sollen auch begreifen, dass das was anderes ist, als sich auf einer Festplatte irgendwas anzuhören. Deswegen auch immer wieder die Sendung maximal eigentlich mit Live-Anteilen. Es geht nicht immer. Zum Beispiel, Eberhard, wir wollten dich morgen schalten, aber ich dachte, dass es vielleicht interessanter ist, wenn wir hier so ein bisschen Atmo noch mit reinnehmen, weil Radio ist auch Atmo. Ne? Mhm. Also Kino im Kopf sagt man ja gern. Und so ein Schaltgespräch ist doch eher steril. Und deswegen dachte ich, ich komme nicht nur her, um hier was zu erzählen, sondern auch um ihn ins Radio, ins Nachbarradio quasi wieder mal zu bringen, nach so langer Zeit.
Ja, hallo Nachbar. Also meine Schlussfrage, die sollte aber trotzdem noch kommen, obwohl jetzt schon fast der Schlussapplaus dran wäre. Die Schlussfrage würde heißen, was müssen wir denn, können wir denn nun aber machen, das Radio? Und ich glaube, das ist ja nun aber auch eine Tatsache, die wir uns durchaus anschauen müssen, dass Radio nicht zunehmend nur was für die ältere Generation ist, für die mittelalte bis ältere, dass wir die jungen Leute auch ans Radio bekommen. Können wir da was machen?
Na, also ich sag mal, jeder ist ja natürlich frei, das zu machen, wozu er Lust hat. Also jetzt Leute zu zwingen oder mit pädagogischen Maßnahmen in die richtige Ecke zu drängen, ist, glaube ich, auch der falsche Weg. Wir müssen versuchen, als Radiomacher unser Medium so attraktiv zu machen, dass wir bestehen können neben den ganzen anderen audiovisuellen Angeboten. Das ist dann mehr als eben Routine. Und wenn du mich fragst, gibt es dann immer wieder noch Themen, die man machen kann? Ich mache das schon so lange. Bin ich dann überhaupt motiviert? Ja, genau das motiviert mich, es den etablierten Medien zu zeigen, dass Radio eben nicht tot ist. Und da muss man sich wieder an alte Radioformen erinnern. Eben die Reportage, live. Dazu muss man auch wieder mal die Radiotheorie von Brecht wieder vornehmen, wo es darum geht, dass das eben nicht nur ein Distributionsmedium ist. Also man macht hier was und irgendjemand hört sich's an, sondern es als Kommunikationsmedium zu begreifen. Wir haben heute so viele Möglichkeiten durch die Social Media, durch Skype, durch andere technische Verfahren, den Hörer und die Hörerin wieder reinzuholen oder zu ihnen zu gehen. Deswegen bin ich auch hier, wieder auch das Studio zu verlassen und eigentlich das Publikum, für das man Radio macht, wieder stärker zu fühlen, zu atmen, mit denen gemeinsam zu lachen. Und das ist, glaube ich, die große Chance des Radios. Das schafft Spotify nicht. Die sind tatsächlich irgendwie so eine Musikplattform mit ein bisschen Wort, eine Datenbank. Ja? Aber Radio ist was Sinnliches und das müssen wir jeden Tag neu beweisen.
Mensch, Jörg, du machst mir Mut. Ich hoffe, Ihnen und euch auch. Oder hört ihr überhaupt noch Radio da jetzt? Ihr alle so mittelmäßig zahlreich erschienen seid. Also Corona lässt ja nicht mehr Leute hier rein. Wir sind ja quasi ausverkauft. Also ihr hört noch. Ich höre es murren. Jetzt wird es lauter. Wir können applaudieren. Wir sagen Dank an Nachbar Jörg, den Medien Jörg, den Medien Wagner Jörg. So, genau. Vielen Dank. Jetzt frage ich mal wieder so rein hier ins Umfeld. Ist denn schon mein Nachbar aus Lübars in der Nähe? Ja? Würde er sich bitte auf die vorderen Plätze begeben, zu mir kommen? Er hat sich ja ziemlich weit hinten verschanzt und ich versuch's mal gleich, wenn er so aussieht, so wie immer, dann kann ich es ja einigermaßen beschreiben. Er kann es ja komplettieren. Arnulf Rating ist jetzt hier gerade eingetroffen. Arnulf, du hast meist rote Schuhe an. Du kannst uns ja noch erzählen, warum das so ist. Ich sage inzwischen noch, dass du ja einer der Tornados warst, dass du ja preisgekrönter Kabarettist bist. Und das kann und will dir keiner nehmen. Du bist in der Anstalt des ZDF gewesen, bist Land auf, Land ab mit deinen Programmen unterwegs. Das Aktuelle heißt Zirkus Deutschland, beziehungsweise auch manchmal Zirkus Berlin. Arnulf, wo bist du gerade unterwegs? Sag's uns erst und dann beschreib dich mal bitte kurz.
Ja, ich bin gerade wieder unterwegs. Wir haben gerade am Montag den ersten blauen Montag bei den Wühlmäusen gemacht, seit einem Jahr. Also da war vorher Lockdown, nachher Lockdown. Und seit August bin ich wieder auf Tour in ganz Deutschland. Ich war gerade auf Rügen. Ich habe vorhin schon gehört, wie das hier berichtet wurde. Und ich habe da gespielt in Barbe und in Klausdorf. Das ist in der, nördlich von Stralsund. Und demnächst fahre ich in die Nähe nach Frankfurt und da so im Umkreis.
Also bist laufend unterwegs. Hat das damit zu tun, dass du rote Schuhe bei deinen Auftritten
hast? Ja, die rote Schuhe, das hat ja der Herr Wagner so schön erzählt. Radio braucht Atmosphäre und das ist ja ein farbiges Radio, da ziehe ich also rote Schuhe an.
So, noch ein Merkmal von dir ist ja seit Jahren schon der große Zeitungsstapel. Ich glaube, heute bist du mal ohne Zeitungen gekommen.
Nö, aber ich habe welche mitgebracht.
Hast du welche mit?
Ja, ja. Und, weil Radio geht ja nur mit Zeitung.
Ja, da kannst du ja nachher mal mit rascheln. Liest du denn selber noch oder hauptsächlich aus berufstechnischen Gründen Zeitung? Blätterst du morgens so beim Frühstücken so und machst? Oder tust du das im Büro, weil du dich auf neue Programmanteile vorbereitest?
Naja, ich reise ja sehr viel im Land rum und da sieht sich sehr viel in der Bahn. Und da gibt es manchmal eine Weichenstörung und so, da wird es noch länger. Und da muss man immer was mithaben, dass man sich unterhalten kann. Und man kann ja aus dem Fenster gucken, das ist auch oft sehr interessant. Aber manche Strecken kennt man schon. Und was in der Welt passiert, kann man dann eben in der Zeitung wunderbar lesen, auch wenn der ICE gerade kein WLAN hat oder also irgendwas, eine technische Störung, der Akku vom Handy alle ist, das Zeitung funktioniert immer.
Und wie schnell kann man nun, und man muss ja garantiert schnell sein als Kabarettist, die Dinge reflektieren, die jetzt gerade eben erst passiert sind, zum Beispiel in Österreich, ja, der jetzt die Regierungskrise ist, vielleicht für uns ja auch nicht uninteressant.
Sehr interessant.
Oder die ganzen Koalitionsverhandlungen, die da jetzt stattfinden, Rot, Grün, Jamaika und wie die Farbspiele alle heißen. Wie bringst du dich da, wie schnell kannst du dich da auf den aktuellen Stand bringen? Wie schnell kannst du das in deine Programme einpflegen?
Ja, sehr schnell, normalerweise, weil so viel ändert sich ja gar nicht. Es wird immer neu spannend und es wird immer wieder sozusagen, der Wähler hat gewürfelt und jetzt müssen die sich angucken, wie das da geht. Aber Herr Lindner, den gibt es zum Beispiel sehr lange schon. Herrn Laschet gibt es auch schon eine Weile und Herrn Olaf Scholz auch übrigens. Also ich kenne ihn noch als Hamburger Bürgermeister und früher als Minister in Deutschland unter Schröder war er auch schon da. Und hat sein, ich sag mal, schön Wesen getrieben. Und die ändern sich also in der Konstellation, aber man kennt die Figuren schon und man kennt auch das System. Also es wird sich ja nicht sehr viel ändern durch die Wahlen. Es wird sich was ändern, aber die Probleme, die sind alt. Die Rente zum Beispiel ist ein uraltes Problem, was wir haben und wo immer wieder neue Lösungen vorgeschlagen werden, wo ich immer denke, meine Güte, wie kann das nicht so sein wie in anderen Ländern, beispielsweise in der Schweiz, dass jeder in die Rentenkasse einzahlt, werden alle Probleme gelöst, aber darauf kommen die Politiker aller Parteien in Deutschland nicht.
Vielleicht sind ja auch die Lobbyisten schuld, die sind ja an so manchem schuld. Aber
das glaube ich auch.
Ja?
Ich habe so den Eindruck entwickelt, wir wählen immer und in Berlin war es ja interessant zu wählen. Also ich hatte sehr lange in meinem Wahllokal gewartet. Ich glaube, ich habe noch nie so lange für was gewartet, was es umsonst gibt, als wären die Parteien Bückware. Also anderthalb Stunden Schlange. Und dann waren die noch nicht richtig sortiert, also die hatten gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute tatsächlich zur Wahl gehen und hatten zu wenig Wahlzettel. Also war schon sehr interessant. Und dann die Falschen auch. Also das finde ich auch gut, sehr, 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 sehr gut. Also diese Demokratie, die ja bei uns wunderbar analog funktioniert, das haben sie da auch nicht hingekriegt. Also digital sind wir ja weit zurück, das wissen wir, aber analog mit dem Wahlzettel kriegen wir auch nicht hin.
Vielleicht sollten wir da dann eher noch zu Steinplatten greifen. In dieser Zeit waren wir vielleicht ein bisschen forscher dran. Ne? Ja. Willst du uns vielleicht einen kleinen Auszug aus deinem Programm Zirkus Deutschland jetzt?
Zirkus Berlin heißt es.
Zirkus Berlin?
Ursicht-Radio.
Ich lese immer Zeitung, vorwiegend zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine, weil die so speziell ist. Ich bin wahrscheinlich der letzte Abonnent, weil junge Menschen die Schrift ja gar nicht mehr lesen können. Das ist ja wie beim Radio. Die jungen Menschen machen alle so komische Geräte, wo sie dann immer mit so zuen Augen und Ohren rumlaufen und Zeitung liest kaum jemand. Wenn junge Menschen eine Zeitung, die wischen darüber und denken, das blättert um.
und wundern sich, warum das nicht passiert. Und dann machen die mit dem Finger diese Handbewegung, dass es größer wird. Und Laschet wird aber nicht größer dadurch, ja. Also der, ich finde, ist, der ist schon aufgeblasen genug. Also ja, Laschet will personelle Neuaufstellung der CDU, steht hier in der Frankfurter Allgemeinen. Und eine vorsichtige Formulierung, im Tagesspitzel, wie wir kabarettistisch sagen, steht es klarer, Laschet tritt den Rückzug an. Also das kann man beides so sehen. Das ist eine vielfältige Presselandschaft bei uns, nicht? Und interessant fand ich die Bild-Zeitung heute, am heutigen Tage. Da kam eine unglaubliche Schlagzeile: Neue Comedy-Sendung mit Lauterbach. Also das fand ich wirklich gut. Hat der schon wieder eine neue Sendung? Also das ist, ich sage ja, Lauterbach, da geht es eigentlich nicht um Mund- und Nasenbedeckung. Ich würde da sagen, müsste man über eine Pappnasenpflicht reden. Wenn der dann in einer Talkshow auftritt, dass man das Gleiche erkennt, was der Junge macht. Und dann kam nach der Wahl eine sehr interessante Meldung: Helene Fischer schwanger. Und ich hatte mich schon gewundert, wir haben ja herausgefunden, die Jungwähler wählen alle FDP. Also sehr viele Jungwähler wählen FDP. Das ist die stärkste Partei bei den Jungwählern. Und jetzt kriegt Helene Fischer noch ein Kind. Also ich habe Sorge um die Zukunft unseres Landes. Nicht? Nach der Wahl war das hier ganz seriös in der Frankfurter Allgemeinen: SPD und CDU beanspruchen Kanzleramt. Ja, hat man gesagt, gut, können sie machen. Und in der Bild-Zeitung war es aber wieder sehr treffend formuliert: Kanzlerkrimi. Am Montag, die Schlagzeile: Kanzlerkrimi, das ist ja auch richtig, also das deutet auf den kriminellen Hintergrund der Kandidaten hin. Und das ist ja auch, wenn die dieser Elefantenrunde dann um 20.15 Uhr, da wo normalerweise der Tatort ist, stattfindet, ja, dann freut man sich eigentlich, wer ist die Leiche, wer wird festgenommen. Leider ist beides hier nicht passiert. Also das ist nicht, ich meine, die kriminellen Hintergründe der Kandidaten kennen wir ja. Also Olaf Scholz zum Beispiel, seine 1,9 Milliarden von Wirecard, nicht wahr? Das haben wir nicht vergessen. Aber er hat das ganze Geld, die Bundesfinanzaufsicht hat das Geld nicht gewonnen. Nicht, die haben es nicht gemerkt, dass es verloren. 1,9 Milliarden, ich meine, das merkt man doch, wenn 1,9 Milliarden wegkommen, oder? Also wenn von meinem Konto 1,9 Milliarden, ich würde das merken. Oder, Eberhard Dietrich, wirst du auch merken. Ja, also, und die merken das. Also das ist schon ein gewisser krimineller Hintergrund. Sehr interessant, die Tageszeitung Taz, die ist, hat sehr früh Redaktionsschluss und die hat dann am Montag nach der Wahl geschrieben: Es ist ein Junge. Ja, das kann man dann auch so formulieren, also... Nicht? Und dann hat Laschet gesagt, SPD ist nicht Wahlsieger, nicht? Er will eine Zukunftskoalition machen. Und wir haben jetzt den Eindruck, es geht doch schnell, dass wir eine Koalition kriegen. Es war ja so, als wir vor 4 Jahren gewählt haben. Wir wählen ja alle 4 Jahre, wir tun ja, was wir können, um die Politiker zu versorgen. Und da hat es sehr lange gedauert mit der Koalition. Wir haben ja jetzt die Sorge, dass Angela Merkel noch die Neujahrsansprache hält. Und damals war es so, es hat sich wirklich monatelang hingewiesen. Wir hatten monatelang keine Regierung. Das war nicht weiter schlimm. Ich fand es wunderbar. Ich habe da immer das Beispiel, in Israel haben mal die Ärzte einen Monat gestreikt. Anschließend haben sich die Bestatter beschwert, weil es zu wenig Beerdigungen gab. Also, nicht? Und wir haben beim letzten Mal hier schon erlebt, vor 4 Jahren war die Schlagzeile: Keine Regierung, aber sie erhöhen sich schon mal die Diäten. Also das klappt alles wunderbar. Und wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Heizkosten bis zu 650 Euro rauf. Da könnten wir sehr viele Meldungen. Interessant auch, und da kommen wir auf das Problem Österreich. Das haben wir ja gehört, Herr Kurz, die Österreicher, die ja durch Wahlen zu kurz gekommen sind. Nicht? Wir hatten im Wahlkampf eine Schlagzeile in der Welt am Sonntag, die lese ich auch manchmal: Offener Wahlausgang führt zu Rekord bei Parteispenden. Und das kann man sich ja dann überlegen, was machen die mit dem ganzen Geld oder wer hat das Geld? Also ich bin froh, wenn mein Kandidat von den Steuern bezahlt wird und ich finde, die leben sehr gut. Nicht? Und hier sieht man dann gleich am nächsten Tag das letzte Kanzlerduell vor der Wahl. Da war hier Laschet sehr groß abgebildet, da hatte wohl irgendjemand für den gespendet. Ohne Geld kann den praktisch keiner wählen. Ja, das ist mal so eine kleine Übersicht, oder? Ja. Das reicht doch. Jetzt bleibe ich bei dem Mikrofon, ne? Das geht auch gut. Das haben wir jetzt gut im Griff.
Das ist besser als meins. Du gibst
ja, deins ist überhaupt nicht an.
Ja, meins. Ja, man muss den Techniker mal extra was zustecken, dass er eben wieder das Mikro aufmacht.
Ja, ich finde, wir machen mal einen Applaus für den Techniker, dass wir richtig.
Ja, das war also Arnulf Rating, wie er lebt und lebt. Er lebt in Berlin. Er kam ja mal aus dem Ruhrgebiet hierher und ist aber schon längst Nordberliner Lübarser, kann man ja genauso sagen. Wie bist du da hingekommen? Weißt du das noch?
Ja.
Mit dem Auto oder? Das war ein Zufall wahrscheinlich.
Als ich nach Berlin kam, habe ich mir natürlich die Stadt angeschaut. Das war ja, also West-Berlin natürlich. Ja. Lübars war das letzte Dorf von ehemals West-Berlin. Mhm. Und West-Berlin war ja diese wunderschöne Stadt. Ich bin damals dahin gekommen, weil es hier keine Sperrstunde gab. Und deswegen war ich sehr überrascht, als letztes Jahr beschlossen wurde, in Berlin gibt es eine Sperrstunde und Alkoholverbot. Nüchtern hält man die Stadt ja gar nicht aus. Und dann, also das war damals wirklich Berlin die einzige Stadt ohne Sperrstunde. Und das war auch kein Problem. Das war ja die weltweit einzige Stadt mit nur einer Himmelsrichtung, rundherum alles Osten. Und wenn man dann aus der Kneipe kam, irgendwann um 4 Uhr morgens oder so, dann konnte man irgendwo loslaufen. Auch wenn das die falsche Richtung war, irgendwann kam die Mauer, da musste man sowieso wieder umkehren. Also das war eine hervorragende Stadt und man hat dann versucht, dieses Unikum von Stadt kennenzulernen. Und dann ist man natürlich auch dahin gefahren, wo einem die Leute gesagt haben, damals konnte man Schweine und Kühe auf freier Wildbahn sehen. Und das war in Lübars. Also Schweine konnte man auch im Berliner Senat sehen. Aber ist man dann eben gerne mal nach Lübars gefahren. Und da gibt es Felder. Und eines meiner ersten Autos habe ich einem Bauern da abgekauft. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist toll. Das gibt ja immer so, ich glaube, von Tucholsky ist das. Die Berliner möchten am liebsten vorne die Friedrichstraße und hinten die Ostsee haben. Und Lübars ist ein bisschen davon. Also man hat nicht weit das Märkische Viertel und alles ist Berlin, Kleingärten. Die Leute reden in den Läden so, der Busfahrer sagt, na, was soll denn dette? Und hinten ist es, als würde man irgendwo in Norddeutschland sein. Und das gefällt mir gut.
Ja, jetzt wissen wir das auch. Arnulf Rating, hier ist er, in Berlin wohnt er und viel unterwegs ist er auch. Immer mal gucken, sag mal kurz deine Internetseiten zum Beispiel, rating.de oder wie
genau, heißen die? Genau, www.rating.de.
Ja, da kann man gucken, kann man ihn verfolgen im positiven Sinne. Und er ist ja auch immer wieder bei den Wühlmäusen, beim Blauen Montag. Dann gibt es bestimmt auch wieder einen Aschermittwoch.
Ja, genau.
Zu Silvester machst du bestimmt auch eine größere.
Den politischen Aschermittwoch machen wir immer gerne. Den machen wir diesmal in Friedrichstadtpalast. Das war jetzt ein langes Ringen. Letztes Jahr konnten wir ihn ja nicht vor Live-Zuschauern machen, sondern mussten das auch streamen. Mhm. Und jetzt machen wir ihn im Friedrichstadtpalast. Freue ich mich sehr drauf. Ja, kommt zum Beispiel der Kollege Matthias Deutschmann kommt und das wird ein sehr schönes. Urban Priol kommt auch und Lisa Fitz. Also, das wird, freue ich mich jetzt
Fitz,
schon drauf.
Mensch, ja. Ja. Ich würde sagen, Dank und viel Glück, viel Erfolg in der Zukunft. Daumen drücken ist angesagt, aber so viel muss man bei dir gar nicht. Das ist, glaube ich, alles ein Selbstläufer mit Arnulf Rating und seinem Programm. Hier hat er uns davon überzeugt, dass das gleich losgeht und sprudelt und doch. Auf offene Ohren trifft. Hier bei Ohrsicht Radio zum Beispiel. Vielen Dank.
Dankeschön. Aber vielen Dank. Wenn das noch in der Zeit ist, ich muss herzlichen Glückwunsch sagen für dieses hervorragende Radio.
Ja. Mach das.
Danke dir. Dass ich finde das gut. Ja, ich habe, da wurde vorhin schon kurz drüber geredet, Radio hat Atmosphäre und ich habe früher immer auch unter der Bettdecke Radio gehört, Hörspiele gerne und deswegen habe ich gedacht, als Eberhard Dietrich mich damals angesprochen hat, auch Kabarett ist ein gutes Medium fürs Radio. Vielen Dank.
Danke auch.
So klingt Inklusion. Radio.
Das waren echt Lübarser Kühe eben. Man hat es, glaube ich, ganz genau am Dialekt rausgehört. Jetzt würde ich mich freuen, wenn eine inzwischen langjährige Freundin, sage ich mal ganz frech, zu mir kommen würde. Rechts, mein rechter Platz ist leer, könnte man sagen, so wie man das früher in Kindertagen öfter gespielt hat. Jetzt kommt zu uns eine Frau, die ich das erste Mal als die Mutter erlebte. In der blinden Hörbücherei hat sie die Mutter gelesen. Natürlich kennt man sie aus ihren Inszenierungen, zum Beispiel des Jedermanns. Man kennt sie vielleicht vor allem, das weiß ich gar nicht mal, aber man kennt sie auf jeden Fall auch als eine der drei Damen vom Grill. Und jetzt spätestens wissen auch alle, die Sie jetzt nicht hier schon am Tisch gesehen haben. Hier ist Brigitte Grotum. Hallo Brigitte.
Hallo. Herzlichen Glückwunsch. 30 Jahre.
30 Jahre.
Ich glaube 25 bin ich dabei, oder? 95 das, haben wir uns das erste Mal
getroffen.
Das
haut bestimmt hin, ja? Ja, genau. Und ich kann mich noch erinnern, wie das mit der Mutter und der Hörbücherei losging. Mich hat der damals beeindruckt, wie wirklich diszipliniert und also fast fehlerfrei. Und das ist ja gar nicht so einfach, wenn man mehrere Stunden liest. Und das war
Tage.
Ja so.
Wir haben Tage gelesen.
Ja, ja, wir sind zwischendurch aber schlafen gegangen. Nicht? So, jeder in seine Kammer und so. Nicht? Aber sie war so diszipliniert und hat fast fehlerfrei alles gelesen. Da dachte ich mir, Donnerwetter, das hat man nicht alle Tage. Und dann noch so eine herzliche, freundliche Dame, die trotzdem engagiert sich auch dem Blindenwesen zur Verfügung gestellt hat. Zum Beispiel als Jurymitglied bei der Hörfilmpreisverleihung. Ja? Das war sie, ist sie auch immer noch dabei. Und sie ist ja auch schier unkaputtbar. Sie ist ja schon ein bisschen kurz über 80, aber anmerken, wird er mir bestätigen, tut man da eigentlich nichts. Ne? Also.
Danke, danke. Ein bisschen was merkt man schon. Also.
Sehr taktvoll, Herr Dietrich.
Er hat immerhin gesagt, ein bisschen über 80. Da hat er schon... Näher? Ja? Oh.
Aha. Wir sind ein Nahbereich.
Ihr seid ein Nahbereich. Ich hatte das Gefühl, ich bin zu nah.
Wir sind im Nahbereich.
Ich komme mir wahnsinnig laut vor. Nein.
Oh, das ist, okay. Es ist aber ein gutes Zeichen. Es ist aber ein gutes Zeichen. Viele Schauspielerinnen, Kollegen, die können sich ja selber gar nicht laut genug hören. Aber ja. Nee, das gibt es ja auch. Was machst du derzeit? Wir haben dich das letzte Mal im Schlossparktheater erlebt. Da war Corona schon, machte eine kurze Pause. Da musste jeder dritte Platz oder vierte
eine lange Pause
freigelassen werden.
Ja, eine lange Pause war. Wir hatten Premiere mit dem Stück. Oder meintest du jetzt das Deutsche Leben?
Ich meine das Deutsche Leben.
Ja, das war die Premiere 29. Am, ich glaube, 10. Oktober 20 haben wir eine Vorstellung gespielt und nach der zweiten kam die Riesenpause mit Corona. Wir haben ein Jahr aufgehört und im jetzt 21 haben wir glücklicherweise erst mit 106 Leuten auch mit Lücken, wo Herr Hallervorden Puppen dazwischen gesetzt hat, damit es für uns oben und auch für die Leute unten nicht so ganz furchtbar aussieht. Das ist eigentlich eine gute Idee gewesen. Und man guckt runter und denkt, oh, volles Haus. Und dabei sind das ja alles Puppen. Also die klatschen dann nicht und die reagieren nicht. Aber es ist besser, als wenn da so Lücken sind. Mhm. Und dann haben wir jetzt also nach 600, dann durften wir 200 reintun. Und meine letzte Vorstellung am 18. September, die war voll. Da durften wir ganz füllen.
Oh.
Und jetzt habe ich wieder eine, wir waren inzwischen auf einem kleinen Gastspiel mit dem Stück in Wörlitz bei Dessau und in Peine, in Niedersachsen ist das, glaube ich. Und das da waren, in Wörlitz durfte man voll besetzen und war ohne Maske. Und in Peine war der Saal nur halb besetzt und alle mit Maske, auch während der Vorstellung. Also es ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. Aber das Stück kam glücklicherweise gut an und das war ja für uns das Wichtigste. Und jetzt die nächste ist am 30. Oktober, wenn Corona will.
Also sie ist unterwegs und immer wieder. Aber sie hat jetzt auch ein bisschen was mitgebracht, was wir sozusagen vorbereitet haben. Denn wenn sie nur schon mal hier ist und im Radio ist und hier vor euch agieren darf.
Das hast du doch. Ich guck dich nicht an, nicht? Dann bin ich weg vom Mikro, oder?
Oh, guck wohin du willst. Ich höre dich. Und wir verstehen
hast
uns.
Das ist doch ein Werk von dir. Auch,
ja,
unter anderem, ein Co-Produktion, das muss man dazu sagen, Werk.
Man darf dazu vielleicht kurz sagen, die Hörbücherei wurde seinerzeit 50, inzwischen ist sie ja schon 60 plus, ne, die könnte demnächst in Rente gehen. Da hatten wir die Idee, man müsste mal ein eigenes Stück haben. Die Hamburger hatten es so ein bisschen vorgemacht, die Hamburger Blindenhörbücherei, als die Jubiläum hatte, da hatte eine Autorin für die Hörbücherei ein Stück geschrieben. Und da sagten wir, ja, wir kennen doch den Horst Bosetzky.
Der ist jetzt leider nicht mehr unter uns, aber damals war er noch topfit, wie ein Turnschuh, ein sprichwörtlicher. Und da sagte der, naja, nee, ich habe gar keine Zeit, euch da ein Stück zu schreiben, obwohl er schon mit so manchem Stück bei uns vertreten war in unserem Hörbuchrepertoire. Aber ich gebe dir mal so ein paar Stichworte und dann kannst du ja mal was draus schreiben. Naja, gut, sage ich, dann so könnte es ja vielleicht gehen. Und dann habe ich ihm hin und wieder dann mal das zurückgeschickt. Und er sagt, ja, ja, noch ein bisschen mehr dies, noch ein bisschen mehr so. Aber geht irgendwie los, ja. Und so ist ein kurzes Stück entstanden, das heißt und hieß »Eine darf nichts hören«. Und ich sage auch ganz kurz, worum es dabei geht, denn sonst finden wir in den ganzen Zusammenhang hier nicht rein, den uns jetzt dann, was uns hier Brigitte Grotum vortragen wird. Timon Malitzki, so heißt die Hauptperson des Stückes, ist ein Autor, der hat viel geschrieben, aber wenig Erfolg gehabt. Und er ist manchmal schier am Verzweifeln. Und weil er ja doch Geld braucht, so wie wir alle, hat er seinen einen Roman, der da heißt Ran an die Buletten, den hat er in der blinden Hörbücherei selbst aufgelesen. Denn fürs Lesen bekommt man ja was in der Hörbücherei. Ich glaube so um die 20, 25 Euro pro fertiger Produktionsstunde. Also nicht die Welt, aber ein bisschen was ist es. Und er brauchte es nötig, hat es dort also aufgelesen. So, vor diesem Hintergrund muss man sich vorstellen, er wohnt im eher armen Arbeiterbezirk Neukölln. Seine reiche, aber nicht nur reiche, sondern auch eher fiese Tante, Bellmann heißt sie, die wohnt in Zehlendorf. Ja, kann ja mal vorkommen, nicht? Gibt ja so manchen, der dann da so... Ja, sie vererbt und teilt es hier mit dem Timon Malitzki, dem armen Autor, eine Riesensumme, ein Riesenvermögen. Und da fällt es ihm wie Schuppen aus den Haaren. Er sagt, Mensch, wenn ich jetzt nicht handle, dann kriege ich das ganze Geld nicht und ich habe es doch bitter nötig. Weil in seinem Roman Ran an die Buletten, da ist sie quasi als Hauptperson, als Ballmann, Frau Ballmann aus Bellmann.
Bellmann. Ja? Im Roman heißt sie Ballmann.
Ja, genau. Kommt, wird sie so richtig aufs Korn genommen, da wird sie so richtig fies, noch mal ein bisschen überzogen dargestellt. Sagst du, wenn die ist doch auch in der Hörbücherei, die kann doch auch schlecht sehen. Wenn die das hört, dann ist nichts mit Erben. Also ich muss handeln. Und was er da dann so tut, das wird uns jetzt Brigitte Grotum mal klangvoll vortragen.
Timon Malitzki hatte schlecht, sehr schlecht geschlafen. Aber so, wie er es auch bei der Vorbereitung seiner literarischen Großtaten stets zu tun pflegte, gut recherchiert. Das Telefonbuch, die Seite www.berliner-hörbücherei.de und Google Earth natürlich auch. Er kannte das Luftbild der Blindenwohnstätte mit der Hörbücherei, hatte Bilder vom Tonstudio studiert, kannte die Öffnungszeiten innen und auswendig und erinnerte sich an die beiden Hintereingänge. Und jetzt saß er, schier endlos erscheinende 10 Minuten an der Greifswalder Straße, noch immer leicht fröstelnd, aber durchströmt vom Feuer des Tatendrangs eines Retters in eigener Sache, saß er in der gut geheizten Tram vom Typ Tatra auf dem Wege zur Berliner Hörbücherei. Er schaute sich immer wieder vorsichtig um und dann in seinen schwarzen Tramper-Rucksack. Keiner der wenigen spätfeierabendlichen Fahrgäste schien besondere Notiz von ihm zu nehmen. Und so griff er zögernd in den Rucksack, tastete nach Schraubenziehern, Hammer, Brecheisen und den Latexhandschuhen. Ja, er hatte an alles gedacht und es war alles da. »Buschallee«, meldete die automatische Stationsansagerin. »Noch eine schwungvolle Rechtskurve und Timon Malitzki betrat zögernd, nach allen Seiten spähend wie ein scheues Nachttier, Alt-Berliner Schweinebäuche. Eine für diese Gegend typische, holprige Pflasterung. Er nahm den direkten Weg zum menschenleeren Park am Weißen See. Von hier aus konnte er zu dieser dunklen Jahreszeit sicher ungesehen auf das angrenzende Gartengrundstück der Blindenwohnstätte und direkt durch eine der Fluchttüren im Erdgeschoss der Hörbücherei ans Ziel seiner Begierde, die Hörerkartei, gelangen. Nieselregen, ein kräftiger Westwind und die bange Frage, ob wohl alles glatt gehen würde, ließen ihn erneut frösteln. »Halt! Das Gartentor! Hier muss es sein!« Malecki stoppte, wendete sich nach rechts und betastete raue, nasskalte Eisenstäbe. Er bekam einen Türknauf zu fassen, trat mit dem linken Fuß drauf und schwang sich auf die Tür. Alles still. Nur der Wind und das Plätschern des Sees. »Gut, sehr gut«, sagte er aufmunternd zu sich selbst und sprang mit einem Satz auf die andere Seite. Kies knirschte unter seinen ausgetretenen Stoffturnschuhen und dann stieß er mit dem Bauch gegen etwas Schmerzhaftes. Er stöhnte auf und griff mit beiden Händen nach dem Etwas. Nass und rund und ziemlich kalt, stellte er fest. Ein Geländer? Vorsichtig Schritt für Schritt folgte Timon Malecki, die rechte Hand langsam vorschiebend, dem eisernen Wegweiser. »Ach so, ja, vielleicht sowas wie ein Leitsystem für die blinden Heimbewohner«, beruhigte er sich. Und als einige Zeit später trübe Lichtfetzen auf seinen Weg fielen, erkannte er die steil aufragende Silhouette des fünfstöckigen Heimkomplexes und dass er genau wie geplant auf den gläsernen Hinterausgang der Hörbücherei zusteuerte. In Gedanken hatte Timon die Situation tausendfach durchgespielt. Handschuhe überstreifen, zunächst mit dem Schraubenzieher den günstigsten Hebelpunkt zwischen Rahmen und Tür sondieren, dann das Brecheisen ansetzen, mit 2-3 Hammerschlägen vorantreiben und dann... Er hielt inne und lauschte erneut. Nein, nichts, nur der Wind in den Baumkronen. Keiner hatte was bemerkt. Los jetzt! Flüsterte Timon Malecki und warf sich mit aller Kraft gegen das Ende seines fest verkeilten Brecheisens. Krack! Holz splitterte, das Brecheisen fiel klirrend zu Boden und die Tür sprang auf. Taumelnd hielt er sich am Türrahmen fest, sammelte hastig sein Werkzeug auf und ließ es zurück in den Rucksack gleiten. Gut, dass er in letzter Minute noch an seine Taschenlampe aus Pfadfindertagen gedacht hatte. Er knipste sie an und leuchtete. Mischpultknöpfe, PC-Tastaturen und aktenbeladene Schreibtische. Sein Blick traf auf Packtische, Rollregale mit CD-Boxen und immer wieder klobige Bildschirme. »Ha, aber wo finde ich nun die Hörerkartei?« keuchte Timon Malecki. »Wo steckt Tantchens verfluchte Karte?« Kurz entschlossen drückte er einen Schaltknopf, Passwort und Nutzerkennung, flimmerte es ihm höhnisch entgegen. »Dreck! Totaler Mist!« entfuhr es ihm. Timon Malecki stocherte mit seinen behandschuhten Fingern ziellos in der Tastatur herum. Nutzerkennung und Passwort stand da immer noch. Doch er musste sich beeilen. Als sich die schwere, hölzerne Haupteingangstür fast lautlos öffnete, ein rosig aufgedunsenes Gesicht im Türspalt erschien und ihn eine kleine, wütend zusammengekniffene Augenpartie anfunkelte, durchzuckte es Timon wie 230 Volt. Er fluchte, er rannte, doch wohin? Durch die zweite gläserne Fluchttür gelangte er zurück in den stockfinsteren Garten. »Halt!« rief das Rotgesicht und sein Keuchen kam unaufhaltsam näher. Timon Malecki lief, platschte in Pfützen, stieß wieder gegen so ein unausweichliches Geländer, verlor dabei seine Taschenlampe, bekam die glitschige Stange irgendwie zu fassen, rutschte, stolperte, taumelte über nasse Steinstufen, fiel... und landete schließlich in einer dieser undurchdringlichen Rosenhecken. Ah, er musste geschrien haben, wie am Spieß. Doch als seine Schreie verhallt und der stechende Schmerz vom Fluchtinstinkt für einen Augenblick betäubt war, schien plötzlich wieder alles ganz still und friedlich. Kein Keuchen, keine Schritte. Wo war er?
Ja, wenn mein Mikrofon an ist. Genau, jetzt haben wir quasi den Tathergang, die heiße Phase erlebt. In Weißensee muss man noch dazu sagen, inzwischen ist die Hörbücherei ja hierher in den Grunewald gekommen. Aber das war der Tatort in Weißensee an der Berliner Allee, der da so geschildert wurde. Ich weiß nicht, wer den so kennt und wer ihn kennt, ob es denn für jeden so klar wurde. Jetzt wird ermittelt, am nächsten Morgen ist die Kripo da. Es ist auf jeden Fall jemand ums Leben gekommen. Der Hausmeister war das, dieses Rotgesicht, von dem die Rede war, Herr Krause, der ist ums Leben gekommen. Und jetzt muss halt rausgefunden werden, was da genau passiert ist. Und ja, es ist so passiert, dass der Herr Krause ihn verfolgt hat und sich da wohl in den Angelschnüren verfangen hat. Denn er selber hat öfter da am Weißen See geangelt und ist die Treppe runter und hat sich Hals über Kopf ins Verderben gestürzt, hat das Ganze eben nicht überlebt. Und der Timon Malitzki war natürlich eine Zeit lang höchst verdächtig, aber das Ganze löst sich auf und das Ganze wird gut. Er wird entlastet und der Fall kann zu den Akten gelegt werden. Und letztendlich kommen wir jetzt zurück zu der Anne Bellmann, die bei sich zu Hause sitzt und gibt dem Ganzen jetzt ein versöhnliches Ende und Brigitte Grothum wird uns sagen und lesen, wie es denn war.
Anna Bellmann saß wie jeden Morgen in ihrem geschmackvoll eingerichteten Wintergarten mit direktem Seeblick, ließ sich Spiegeleier, Toast und Kaffee servieren und genoss eine Hörbuch-CD. Darüber konnte sie alles um sich vergessen. Aber so gebannt wie bei diesem Hörbuch hatte sie noch nie gelauscht. Ja, das ist ja hier was ganz anderes, etwas Eigenes. Der Timon, also mein Neffe, das ist ja ein ganz großer. Und vor allem, der hat ja recht, hatte sie ihrer Haushälterin erklärt, als sie diese beim Abräumen des Geschirrs ganz vorsichtig auf ihr außerordentliches Hörvergnügen ansprach. Ja, wenn man das doch bloß früher, viel früher einmal so glasklar gewusst hätte, anstatt zu schleimen, zu buckeln und zu kratzen. Na ja, aber so ein bisschen fies sein hat ja vielleicht auch nicht geschadet. Das schafft Distanz, sorgt für Respekt. Und wer weiß, ob ich es sonst so weit gebracht hätte. Wer weiß, ob eine liebevolle und großzügige Anna Bellmann es jeweils zwischen zwei Buchdeckel geschafft hätte. Anna Bellmann, die Schreckliche, ist jetzt in die Literatur eingegangen. Und das bin ja ich. Man wird von mir lesen und hören, auch wenn ich schon lange schweige. Und das verdanke ich meinem Timon. Gut, dass ich mein Testament geändert hatte und vielleicht sollte ich auch die Hörbücherei nicht vergessen, sagte Anna Bellmann und gönnte sich eine weitere Tasse Kaffee.
Tja, das war unsere kleine Veranstaltung, das war Brigitte Grothum zum Ende der Veranstaltung und eine darf nichts hören. Ich hoffe, ihr habt alle gut gehört da draußen an den Rundfunkgeräten und auch hier im Seminarraum des ABSV. So, und jetzt haben wir natürlich kein Frühstück parat, ist ja auch schon viel zu spät. Aber einen kleinen Schluck und vielleicht auch ein kleines Häppchen, wenn inzwischen die guten Geister da hinten was hingestellt haben, dürfte es jetzt geben und dazu würde ich euch alle gern einladen. Viel Spaß dabei und schönen Dank, dass ihr gekommen seid. Viel Spaß auch allen, die es gehört haben, wünsche ich gehabt zu haben. Tschüss, bis dann und immer wieder, sagt Eberhard Dietrich im Namen des ABSV-Radios, des ABV-Radios und auch Ohrsicht-Radios und aller, die da mittun. Vielen Dank. Und tschüss, bis immer wieder.